Kalispera Malacca, willkommen zu einer neuen Folge Film im Fokus. Christopher Nolan hat wieder gekocht und wir analysieren heute, ob es ein göttliches Moussaka gab oder doch nur einen in der Mikrowelle aufgewärmten Mykonos-Teller. Mit dabei sind zum einen der Mann, der als trojanischer Schwabe die Münchner Schickeria infiltriert hat, der liebe Kit. Hallo Kit.
Hallo, wir, die Totgesagten, grüßen dich. Nee, halt, warte, falscher Sandalenfilm.
Okay, ich war gerade bei Game of Thrones, aber nee, ganz andere Baustelle. Und der Mann, dessen Sirenengesang das Ende der Film-Franchises herbeirufen würde, der Nenad.
Hellas, meine Freunde, willkommen.
Und ich, der ehrlich gesagt noch ein paar Jahre mit Kalypso auf Ogygia geblieben wäre. Hallo, schönen guten Abend auch von mir.
Hallo, Fabian.
Schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Ja, wir sind heute hier versammelt. Ihr habt es schon gehört, griechische Einflüsse, weil wir alle der griechischen Sprache sehr mächtig sind. Wir machen es aber trotzdem auf Deutsch heute, weil das breite Publikum von uns wird wahrscheinlich nicht fließend Griechisch können. Wir haben die Odyssee gesehen von Christopher Nolan,
Das
der
Highlight
neue
des Jahres.
Kinoblockbuster. Boah. Also
Also,
das, da würde ich schon mal absolut nicht mitgehen.
die Marketingmaschinerie suggeriert das auf jeden Fall.
Also da wüsste ich, glaube ich, drei Filme, die dieses Jahr deutlich mehr erwartet werden als der.
Ist das so? Also,
Also ist der neue Spider-Man, der neue Avengers und Dune 3.
okay. Ich sehe alle drei, ich habe aber nicht das Gefühl, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Odyssee zumindest bei mir viel präsenter war. Aber
Ja
gut.
gut, die anderen sind ja auch noch nicht raus.
Ja, natürlich, klar. Aber du, die
Ja, gut.
Marketingmaschinerie, die läuft auch schon für Spider-Man, der jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste
Ja.
Woche anläuft.
Das finde ich auch krass, wo ich da vorhin gesehen habe. Also Zendaya und Tom Holland sind ja quasi von der einen Pressetour in die andere. Oder parallel teilweise haben sie das gemacht. Das ist
Ich fände es witzig, wenn sie
wild.
einfach dann sozusagen in diesen Presseräumen dann sitzen. Die Videokameras sind auf sie gerichtet und du hast dann halt dieses Odyssey-Poster. Okay, dann ist das Interview vorbei. Ja, vielen Dank. Und dann kommt irgendwie so ein Praktikant und der dreht dann einfach das Poster um. Und dann ist das Spider-Man. Und dann bleiben die einfach sitzen.
Ja, wenn John Bernthal noch dabei sitzt, der kann auch einfach sitzen bleiben.
Sicherlich.
Das
Ja,
wäre
genau, als
so die
Punisher.
drei.
Ja, also. Why not? Ne? Also da kann man sich auch zusammensetzen und sagen, da sparen wir jetzt einfach mal ein bisschen Geld und Flüge und Nerven. Prinzip zwei Fliegen.
Und ich bin mal gespannt, sie ist nicht confirmed, aber wenn Zendaya in Avengers noch auftauchen wird in Doomsday, dann ist das schon ein krasses Filmjahr für sie. Also Dune 3, Spider-Man, Odyssey, Drama, das ist ein Output, wo man sagen kann, Hut ab. Aber vielleicht kommen wir da auch
Generell
gleich noch
sowieso,
drauf, so auf dieses Thema, ob uns manche vielleicht mittlerweile zu überpräsent sind. Aber vielleicht bevor wir da reingehen, wahrscheinlich wird es sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen gegeben haben. Kit, bei dir habe ich jetzt rausgehört, du warst schon so ein bisschen gehypt
ich
oder
ein bisschen, schon ein
hattest
bisschen,
Erwartungen?
schon ein bisschen. Also, ich sag mal, Oppenheimer war jetzt nicht mein Lieblings-Nolan. Also hier letzte Geniestreich von Christopher Nolan. Aber ähnlich wie bei einem Quentin Tarantino spitzt man ja schon ein bisschen die Ohren, auch wenn man jetzt nicht der größte Fan ist dieses Regisseurs, wenn er was Neues in der Pipeline hat. Sei es, um sich abholen zu lassen von gewohnter Theatralik und auch ja, einfach genereller Darbietung des Films oder des Materials, das er halt eben verfilmen möchte. Also sowohl jetzt auch Quentin Tarantino als jetzt auch eben Christopher Nolan. Und ja, das eben entsprechend, ja, man spitzt die Ohren. Egal, ob man jetzt halt wirklich Bock drauf hat oder weil man einfach Fan ist oder weil man halt sagt, okay, vielleicht ist es ja doch mal wieder was Besseres von ihm. Es gibt ja durchaus auch Kritiker von Nolan und wir waren ja auch durchaus kritisch gegenüber einigen Filmen, die er jetzt auch in den letzten Jahren rausgebracht hatte. Wenn ich jetzt so an Tenet denke, der ja nochmal viel konvoluter war als jetzt ein Inception zum Beispiel, wenn man überhaupt die Leute verstanden hat im Kino, etc. pp. Und vielleicht ist es ja diesmal besser. Vielleicht, Nenad, hat ja Nolan in deinen Augen ja hier auch mal endlich eine gute Frauenrolle geschrieben, weil es ja auch nicht von ihm direkt ist. Da ist ja eine Filmung eines wie viel tausend Jahre alten Buches ist. Who knows? Aber nehme ich. Ich habe da schon Bock gehabt. Ich habe da schon Bock gehabt und habe das Ganze auch produktionsmäßig ein bisschen mitverfolgt. Da kommen wir ja vielleicht dann auch noch mal dazu, gerade wenn wir jetzt auch noch mal über das Casting reden, vielleicht. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ging. Also, wie war es für euch? Habt ihr jetzt gesagt, boah, das ist jetzt so das Ding, auf das man jetzt so hingefiebert hat dieses Jahr? Offensichtlich nicht, wenn du jetzt, Fabian, sagst, es gibt mindestens drei Filme, bei denen du denkst, dass die ein größeres Kinoereignis ist. Das ich nicht absprechen möchte, aber ich finde, zumindest jetzt gerade ist, oder auch das ganze Jahr über, Odyssey größer als jetzt Avengers. Auch wenn es da natürlich genug gibt, um Hype zu generieren. Wo ich sage, von den drei Filmen, die du genannt hast, fand ich, war Spider-Man so der eigentlich am wenigsten gehypteste. Ich habe tatsächlich vergessen, dass der in zwei Wochen schon rauskommt.
Ja, gehypt ist vielleicht das falsche Wort. Und ich meine, gut, hast du halt noch ein halbes Jahr Zeit. Da haben wir jetzt erst den ersten Trailer und das Plakat und so bekommen. Da läuft die ganze Maschinerie jetzt im Endeffekt erst an. Und ist ja auch gar nicht unbedingt erstmal meine persönliche Meinung, weil ich glaube, ihr wisst beide, dass Dune 3 mich überhaupt nicht interessiert.
Deshalb
habe ich da keinen Hype dafür. Ich hatte aber auch für die Odyssey keinen wirklichen Hype, keine wirklichen Erwartungen. Es ist, wie du sagst, ja, so Nolan, Tarantino, das Scorsese, PTA, das genau. Sind, glaube ich, so für mich Leute, wo ich sage, ja, da gucke ich mir einen neuen Film an im Kino. Egal, erstmal, was draufsteht, würde ich behaupten. Jetzt ist halt so, Odyssee, griechische Mythologie, damit rennst du bei mir halt offene Türen ein. Das ist schon immer ein Thema gewesen, wo ich mich gern mit auseinandergesetzt habe. Egal, ob es jetzt irgendwie so was Dummes wie Herkules ist von Disney oder ob es die Percy Jackson-Bücher sind oder aktuell lese ich gerade von Stephen Fry, der hat ja auch ein paar Bücher zur griechischen Mythologie geschrieben.
God of War.
Ich finde diese God of War sowieso, stimmt, klar.
Ja, Liebe.
Da sind wir jetzt ja Gott mittlerweile sogar auch übergreifende Pantheone. Pantheons. Übergreifende Götterwelten unterwegs. Aber stimmt, da waren wir auch mal in der griechischen Mythologie. Genau, von dem her dachte ich mir so, ja gut, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Aber es stimmt auch, dass so die letzten beiden Nolans, ja, brauche ich nicht. Also Tenet ist, also finde ich immer noch einen furchtbaren Film. Und Oppenheimer verstehe ich immer noch nicht, warum der den Ruf hat, den er hat, warum der alles abgeräumt hat. Offensichtlich verstehe ich den Film nicht. Für mich ist es einfach nur ein 0815 Biopic, der den ganzen Film über auf eine gute Szene hinarbeitet und nicht wirklich mehr zu bieten hat. Deshalb war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das wird bestimmt ein richtiger Kracher. Ich bin mega gespannt. Aber ich dachte mir so, ja, mal gucken, was gemacht wird.
Ja, also zumindest so, gibt's was ja, fürs Auge.
Relativ nüchtern bin ich reingegangen.
Verstehe ich sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ich habe ehrlicherweise, das muss ich wirklich dazu sagen, keinerlei Ahnung gehabt, was dieses Jahr überhaupt ins Kino kommt. Wahrscheinlich so wegen meiner Ausgangslage oder in welcher Bubble ich mich befinde und so Mainstream-Sachen, die rauskommen in diesem Jahr, kenne ich einfach nicht. Ja. Ich bin da nicht drinnen. Wann immer wir einen Jahresrückblick machen, schauen wir ja auch immer so, was kommt als nächstes und sprechen mal kurz darüber und wie viel Bock haben wir darauf und so etwas. Ich, wenn ich dabei bin beim Jahresrückblick, denke ich mir immer, aha, das kommt also. Gar nicht gewusst, gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, das ist nicht meine Bubble. Wenn da etwas kommt, denke ich mir, ja, okay, ist gekommen. Und dann weiß ich, Kit, Fabian, vielleicht auch Marco, ohne euch zu beleidigen, ja. Aber ich weiß, ihr werdet darüber sprechen. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich Bock drauf haben. Viele Sachen wird es geben, die ihr abfeiert. Vielleicht irgendwas, was ihr kritisiert. Dass du, Fabian und Marco, Dune richtig scheiße findet, sowohl Part 1 als auch Part 2. Weiß ich natürlich, dass Kit, du viel tiefer da drin bist. Einfach auch wegen der literarischen Vorlage. Auch das ist mir bewusst. Bei mir ist es, und das ist ähnlich wie bei Nolan, vor allem der Regisseur. Ich habe mit Nolan ein ganz kleines Problem. Weniger als bei Villeneuve, so viel muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Nolan ist das Ding, wo der Mann angefangen hat mit seinen Filmen, was er gemacht hat, in welcher Sphäre er unterwegs war. nämlich als dieser Indie-Regisseur, der sich in einer gewissen Ebene befindet, der dementsprechend auch nicht unendlich viel Kohle hat, damit er etwas machen kann, sondern der tief drin ist im filmischen Universum, ja, und vielleicht auch so ein paar Sachen hat, auf die er sich konzentriert, die so für den Mainstream nicht offen sind, die man nicht machen kann. Und da einfach etwas liefert, womit man sich sehr viel auseinandersetzen kann, den analytischen Blick schärfen muss, ja, wo unendlich viel Interpretationsspielraum da ist. Das habe ich wirklich sehr, sehr gemocht. Ja. Memento war jahrelang einer meiner Letterboxd 5-Sterne-Filme. Ich habe den das erste Mal gesehen und ich bin aus dem Sessel gefallen, als die Credits gelaufen sind. Ja. So viel kann ich mal sagen. Jetzt in Vorbereitung, wenn man das so nennen kann, zu dieser Folge habe ich mir den noch einmal angesehen und ich mag den immer noch sehr gerne. Aber das ist auch der Unterschied, den Nolan, den ich dort sehe, kann ich mit dem heutigen Nolan nicht vergleichen. Ja. Da kam das bei mir zumindest so an, als die Dark Knight-Trilogie angefangen hat. Mit Batman Begins, vielleicht am allerspätestens mit The Dark Knight, ist es in eine komplett andere Richtung bei ihm gegangen, weil er zu 100% in diesem Mainstream
drin war.
Und ich sage nicht, boah, Mainstream, alles Kacke. Muss nicht so sein. Es gibt auch einige Mainstream-Filme, die auch in den letzten Jahren rausgekommen sind, die ich ebenso mag. Ja? Aber er hat immer so eine bestimmte Art und Weise, da Sachen zu erzählen. Vielleicht, weil er beschissene Drehbücher bekommt. Vielleicht, weil er sich denkt, oh, die Drehbücher sind doch ganz geil. Oder weil er sich auch denkt, Hauptsache die Kohle stimmt. Ja? Aber das, was drin ist, in eigentlich allen seinen Mainstream-Filmen, ist, ich habe eine Figur, die mir hier alles erklärt. Ne? Denkt alleine an Inception zurück, wie das dort aussieht. Finde ich furchtbar deswegen, ja. Und ich weiß, die ganze Welt liebt Inception. Ich bin da auf einer anderen Seite und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich würde ja selber viel mehr Spaß daran finden. Großen Bogen gespannt. Ich habe keinerlei Bock gehabt auf Odyssey. Und erst als wir besprochen haben, okay, was machen wir denn für eine nächste Aufnahme, und gesagt wurde, hey, hier, okay, Odyssey, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich gebe dem Nolan der heutigen Zeit nochmal eine Chance. Ja, ich möchte ja nicht einfach irgendwo hineintreten und die ganze Zeit da drin bleiben und mir sagen, ach Gott, ich wünsche dem nur das Schlimmste und soll er mal den nächsten Film machen, der floppt und alle sollen ihn hassen und haha, dann habe ich ja endlich recht gehabt. Nein, er darf es ruhig machen. Ja, und vielleicht benötige ich auch irgendetwas, um wieder hineinzukommen. Weil Tenet nicht gesehen, damals, als er in die Kinos rausgekommen ist, war da ja noch immer die Pandemie sehr, sehr groß bei uns. Ja. Was Oppenheimer betrifft, keinerlei Bock gehabt, weil die Sache rund um das, wie naja, die Atombombe mehr oder weniger entwickelt wurde und dass er der Typ da hinten war und wie man das Ganze sieht und interpretiert und warum man einem Briten sagt, du machst hier einen Film, wie die USA das geregelt hat, habe ich nie verstanden, hat mich nie interessiert. Ja. Aber bei Odysseus muss ich auf einer ähnlichen Richtung gehen wie Fabian. Da ist die Grundgeschichte von der griechischen Mythologie schon noch etwas Interessantes für mich. Ich habe mich sehr, sehr lange Zeit damit nicht auseinandergesetzt. Was Odysseus betrifft, weiß ich grob noch, aha, okay, da haben wir diese 7 Jahre, die vergehen, von denen er gar nicht weiß, dass es 7 Jahre sind. Aber hey, ist so geschehen, wie es geschehen ist. Wir wissen, es ist wegen Troja. Wir wissen, was mit Troja geschehen ist. Aber das war zu meiner Schulzeit so, dass ich Interesse daran hatte. Ja? Dann kam God of War und so und dachte mir wieder, ach ja, ich weiß ja, wie die Götter sind wieder. Und wahrscheinlich ist das auch so das Ding, dass ich sage, deswegen öffne ich zumindest mal mein Herz und öffne, oder meine Erwartungshaltung ist zwar niedrig, aber vielleicht wird es ja was für mich. Ja, ich möchte da jetzt nicht der Stinkstiefel sein und ich möchte nicht sagen, ist sowieso alles Kacke, aber ich lasse mich mal berieseln und guck mal nach, wie es so ist, auch wenn ich nicht verstehe, warum über 50% der Independent-Kinos in Wien gesagt haben, ach hier, guck mal, der neue Nolan, und auch wenn es das größte IMAX-Erlebnis ist, wir müssen den auch zeigen.
Und wie zeigen die den dann? Ich will eigentlich gar nicht über das Thema reden.
Also in Originalfassung als DCP, was es gibt im Gartenbau-Kino, das ist das einzige Kino in ganz Wien, eins von 2 Kinos überhaupt in Österreich, das einen 70mm Projektor hat. Und ich habe Interesse gehabt, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn, dann 70mm. Das Blöde ist nur, eine Filmrolle 70mm bekommen die erst Ende August. Und dadurch, dass wir jetzt die Aufnahme haben, habe ich jetzt nicht so die Zeit gehabt, dass ich sage, ja gut, guck es mir einen Monat später. Von dem her eine DCP mir reingezogen in einem auch Independent-Kino, das aber so aufgebaut ist, dass die Sitzplätze sehr, sehr geil sind.
Ja, weil ich bin jetzt, ich habe ihn ja in IMAX gesehen und bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch in die Schauburg bei uns gehen soll, in 70 mm, aber ich denke mir so, ich werde den Unterschied eh nicht merken. Also, das, da bin ich, glaube ich, einfach zu, keine Ahnung, nenn's zu casual oder zu, ich habe auch keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Also wie viele Leute ich jetzt in den letzten, nein, aber es ist so dieses typische, ja, so im Büro, ah, der geht doch oft ins Kino, da wird der halbe Film jetzt abgeschnitten, was soll ich machen, was soll ich, ja, ist mir scheißegal, guck, also von mir aus gucken die auf deinem Handy an, also ich weiß
es. Oder wie im Fall von der Hobbit damals, wie 48 Bilder in Sekunde, da ist der Film ja nur halb so lang.
Naja, ja, aber gut, das war damals sagen, wirklich bei High so ein Kopfweh-Film. Genau, bei High Frame Rate merkt man das ja schon noch am meisten.
Natürlich merkt man das dann auch, aber nee, einfach nur so dieses oberflächliche Kinowissen, aber Hauptsache mal die Gosch aufgemacht. Mhm. Ja, es gibt ein sehr gutes Video auf YouTube von Ryan Coogler, der ja bei Sinners genauso auch mit Aspect Ratios in der Richtung sozusagen viel erklärt und das auch anschaulich macht. Aber ganz ehrlich, man wird sich ja auch schon Gedanken gemacht haben, was man zeigt, wenn es in einem anderen Format gezeigt wird. Und ja. Was ist As Nolan Intended? Das ist jetzt auch gerade das große Meme, das jetzt hier durchschaut. Ich find's wunderschön und lach mich da auch schon, muss da auch schon immer wieder schmunzeln, wenn ich dann halt ein Foto sehe, As Nolan, watching the Odyssey as Nolan Intended, und dann ist es einfach die Szene von The Office bei Michael Scott zu Hause bei der Dinner Party, wo sie ein Frame von The Odyssey auf dem Fernseher auf der Wand haben. Und ich finde sowas so sehr schön. Und ganz ehrlich,
was so einem GTR oder so.
Ja, das gibt Schlimmeres. Also ich habe den in 70 mm gesehen, war jetzt nett, aber ich wüsste jetzt auch, genau wie du es sagst, Fabian, jetzt nicht, was mir jetzt fehlen würde im Gegensatz zu IMAX oder zu irgendeinem anderen Format. Und ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass zumindest was den Sound und das, die Bildgewalt des Films angeht, es schon krass ist, wenn man den im Kino sieht. Darauf können wir uns ja hoffentlich einigen, oder?
Also ich würde grundsätzlich sagen, der Film steht und fällt nicht mit seinem Aspect Ratio.
Nein,
das sicherlich nicht. Das
würde ich auch nicht sagen.
Nein, das sicherlich nicht.
Ich glaube, wenn da jemand der Meinung ist, dann ist es ein bisschen verstoppt, aber ist auch okay.
Und das sind wir ja nicht. Nein.
Nein.
Er muss jetzt nicht unbedingt wissen, oh, was ist denn der Unterschied von 2:35:1 zu, keine Ahnung, 4:3. Ja, das ist vollkommen scheißegal. Wenn man sich damit auseinandersetzt und weiß, dann ist cool, wenn nicht, dann eben nicht. Also. Ja.
Genau. Gut, damit ist dieses Aspect Ratio-Thema, glaube ich, für uns auch erledigt. Wir gehen kurz noch die Crew durch. Klar, wir haben Christopher Nolan, der die Regie führt. Wir haben heute von heute mal, der Mann mit dem coolsten Namen der Welt, der hinter der Kamera saß und jetzt die fünfte Zusammenarbeit mit Nolan schon mittlerweile hat, nach Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer und jetzt eben die Odyssee.
Merkt man auch mittlerweile.
Ludwig Göransson, der zum dritten Mal den Score zu verantworten hatte, eben auch nach Tenet und Oppenheimer. Ja,
und wir werden auch nicht jetzt hier zum vierten Mal den Witz machen, den wir immer machen, wenn wir den Namen hören.
Ich weiß nicht, was du meinst, aber wenn wir nicht machen, ist auch egal.
Hört euch die Mandalorian und Grogu-Folge an.
Haha, lustig, hervorragender Witz.
Ne, ich mache jetzt kurz die Pause, damit sich die Leute die Folge anhören können.
Ja, genau.
Ich spiele die jetzt hier komplett ein.
Eine Stunde 48, genau. Ich hole mir ein Wasser und dann gehen wir weiter.
Da kann man den ersten Akt von die Odyssee angucken in der Zeit.
3 Stunden Laufzeit.
Ja, nicht ganz.
Nicht ganz, 173 Minuten. Also so genau muss man schon sein.
Mit Abspann. Also
mit Abspann.
Richtig, der ewig lang dauert.
Wollte schon sagen. Weiß
ich nicht, ich habe mir nicht ganz angeguckt.
Du wolltest dir nur den Travis Scott-Track anhören.
Ja, apropos Travis Scott, wir gehen auf den Cast ein.
Entschuldigung,
bitte. Es sind sehr viele Leute, die da mitgespielt haben. Die prominentesten Namen: Matt Damon, als Odysseus, Anne Hathaway als seine Frau Penelope, Tom Holland als der Sohn Telemachus, John Bernthal als Menelaus, Benny Safdie als dessen Bruder Agamemnon, Zendaya als Athene, Robert Pattinson als Antinous, Charlize Theron als Calypso, John Leguizamo als Eumaeus, Ryan Hurst, wir alle kennen ihn doch als Opie, ich habe ihn nicht erkannt.
Wirklich als Mentor. Nicht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, yes, Alter, Sons of Energy, geil.
Nee, den Namen habe ich im Abspann dann gesehen. Dachte, ach ja, ich fand es auch, vielleicht hier, ist kein Fun Fact, aber ich so, sein Name ist Mentor und also, ja, okay, irgendwo muss das Wort ja herkommen. Also,
ja, und das haben wir ja Sinn. Das haben wir zweimal in diesem Film. Also einmal Mentor und dann haben wir auch Circe.
Wegen Bezirzen.
Ja. Ganz genau, das kommt von da.
Ach so, ja, okay, nee, aber ja gut, bei Circe war mir klar, dass das spätestens seit Harry Potter. Und nämlich Harry hat eine Zauberfroschkarte von ihr. Egal, aber da wusste ich, dass das eine Person ist. Aber bei Mentor habe ich nie drüber nachgedacht, dass das auch eine Person oder eine Figur der griechischen Mythologie ist.
Ja.
Genau, wir haben noch Elliot Page als Sinon, Lupita Nyong'o als Helena und als ihre eineige Zwillingsschwester, deren Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe. Und dann haben wir noch Mia Goth, Himesh Patel und zum Beispiel Travis Scott und noch ganz, 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 ganz viele andere Menschen.
Die schon ganz, ganz
nur
viele.
Ganz kurz eine Sache, was den Cast betrifft. John Leguizamo, ich habe lange, lange, lange Zeit, und das meine ich wirklich bis zum Abspann, habe ich mir gedacht, ey, alter Falter, ist das Mark Ruffalo, den sie einfach nur besonders geschminkt haben? Oh. Also ich bin wirklich nicht dahinter gekommen, dass der John Leguizamo ist.
Und dann kam der Fakt, das ist doch Luigi aus der Super Mario Brothers Film.
Ich hatte ein ähnliches Ding mit Charlie Theron. Mir ist die erste Dreiviertel schon ihr Name nicht eingefallen. Und das sowas triggert mich übel. Ich finde das ganz schlimm, weil ich war so, ach guck mal,
wie heißt sie?
Da war ich die ganze Zeit so, Catherine Zeta-Jones, Cameron Diaz. Nee, aber so ähnlich, wie heißt sie?
Aber ganz ehrlich, wenn dir der Name nicht einfällt, ist das ja eine Sache. Aber du weißt, ah ja genau, das ist ja die aus, keine Ahnung, Mad Max Fury Road. Denke ich mir, okay, ich weiß, wer das ist, aber ich kenne den Namen nicht. Klar. Das habe ich mit Anne Hathaway zum Beispiel auch gehabt. Ich habe gewusst, dass es Anne Hathaway ist, aber ich habe einfach nicht gewusst, wie ihr scheiß Name ist, okay, dass es sehr spät bei mir gekommen ist.
Wenn euch der Name nicht einfällt, nur ganz kurz, vielleicht ist es auch nur etwas, was ich mache. Ich versuche mich an den Namen zu erinnern und bewusst google ich nicht, weil ich weiß, dass
ich weiß, wer das ist. Ist im Kino ein bisschen schwierig.
Ich bin natürlich im Kino. Natürlich machst du das im Kino nicht, aber wenn du jetzt hier auf der Couch sitzt und du schaust einen Film an oder sowas, ne, dann dir fällt der Name nicht ein. Also ich google zum Beispiel den Namen nicht. Und da bin ich dann auch konsequent. Dass ich dann sage, nee, ich weiß, dass ich es wusste. Ich suche da jetzt. Mach dir das nicht. Nö, du schaust jetzt einen Film an und du siehst einen Schauspieler. Ja. Und du denkst dir, boah, den kenne ich doch. Wer ist denn das
nochmal? Ja,
mach ich aber auch sofort Pause drücken.
Die nächste Viertelstunde.
Genau so ist es. Okay.
Weil so war es dann, ich habe dann so mir selber gesagt, nee, jetzt denkst du nicht mehr dran, jetzt konzentrierst du dich auf den Film. Habe ich so probiert, selber zu verarschen. Okay. Und dann hatte ich immer wieder so, ist mir eingefallen, Cameron Diaz. Und so, fuck, nein, das ist nicht Cameron Diaz. Okay, also wie ein paar Mal, wo ich dann dachte, das kann doch nicht sein, dass mir dieser scheiß Name nicht einfällt.
Darf ich mal ganz kurz hier auch noch mal einwerfen? Charlize Theron als Calypso. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie gecastet wurde. Und jetzt habe ich mir überlegt, ist das auch so eine Matt Damon in Interstellar-Geschichte gewesen, dass sie auch bewusst aus dem Marketing rausgelassen wurde? Oder ist es jetzt einfach nur wirklich selektive Wahrnehmung von mir, weil ich wusste, ah, okay, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson.
Ich glaube, irgendwann ist halt auch gut. Also du kannst ja nicht jedes es sind viele Rollen und es sind viele A-Lister. Und du kannst dir dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr alles merken. Du kannst halt auch nicht alle auf Pressetour schicken. Also es war ja auch kein John Leguizamo oder kein John Bernthal, der vielleicht noch eine größere Rolle hat. Wobei der und John Leguizamo nicht so gleich große. Die Logan Marshall Green oder wie sie alle heißen, die kommen ja auch nicht vor in Presse-Junkets oder sowas.
Ja, deshalb,
Ich hatte sie aber auch nicht auf dem Schirm.
Also
waren ein paar, die ich nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, ich habe mich auch über Mia Goth gewundert. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wer Travis Scott ist. Also ich weiß, dass Travis Scott existiert. Ich habe kein Gesicht dazu. Deswegen, ich habe überhaupt nicht gecheckt, wer das sein sollte. Bis halt.
Hörst du nicht seine Musik?
Nein. Tatsächlich den Song, den er für Tenet gemacht hat, den habe ich mal, als ich aus dem Kino kam, nach Release, ich glaube mal so in meiner Heavy Rotation gehabt für genau 2 Wochen. Und dann war es das. ist der Typ nicht eh irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil irgendwas an, bei einem Konzert von ihm vor einem Jahr oder zwei passiert ist und er keine Verantwortung übernommen hat? Ja. Irgendwie sowas.
Weil das Konzert nicht gestoppt hat, als Massenpanik ausgebrochen ist.
Irgendwie so, ja, genau.
Ich hatte auch kein Gesicht zu ihm, aber es war mir dann in dem Moment klar, okay, das muss er quasi jetzt sein. Er ist jetzt quasi dieser Bade oder so.
Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Aber, und da muss man jetzt vielleicht kurz drüber reden, auch wenn ich da auch nicht viel drüber reden will, über diese ganzen Kontroversen,
sorry,
die es ja um ihn gab, die es um Elliot Page gab, die es um Lupita Nyong'o gab.
Lass uns mal ganz kurz drüber reden, wie diese Scheiße einfach aufgebauscht wurde wieder, wenn Elliot Page angekündigt wurde, dass er für Odyssey gecastet wurde und irgendwelche Horste, die keine Ahnung haben, die überhaupt nicht irgendwie involviert sind in diese Produktion, dann sagen, ah, das ist Achilles. Und ahaha, Elliot Page als Achilles, einer der manliest Men der Geschichte, wird von, ja, Elliot Page gespielt. Und was sich da einfach aufgebauscht hat. Oder Helene von Troja, die das Gesicht, das 1000 Schiffe entsandt hat, wird von von Lupita Nyong'o gespielt, die eine farbige Schauspielerin ist. Ach, das ist.
Vor allem, Leute, es ist fucking. Das Achilles-Ding stimmt halt nicht. Also, er ist ja zum einen nicht Achilles und zum anderen ist Achilles auch nicht dieser Typ, zu dem ihn auf einmal. Weißt du, die Leute ziehen dann Wolfgang Petersen auf einmal als Vergleich und sagen: Guck mal, in Troja war das Brad Pitt. Ja, okay, hä? Ist Troja jetzt der Film? Ich habe überlegt, ob ich mir Troja noch mal angucke. Ist Troja jetzt der Film, den wir hier ranziehen, um zu sagen, guck mal, die haben das damals gut gemacht.
Der hollywoodigste
Achilles Lover mit einer Frau ausgetauscht haben, weil ich glaube, Achilles in der griechischen Mythologie alles andere als der manliest Man war.
So.
Und das ist halt so, ja, okay, wenn wir jetzt Troja hernehmen als Vergleich. Aber es ist einfach, ja, es ist auch Bullshit, auch dieses diverse Casting, habe ich kein Problem mit. Es ist eine Geschichte, es ist eine Mythologie, es ist keine geschichtliche Darstellung. Es ist
Fiktion, ja.
Und es sind dann halt auch so kleine Rollen, gerade von Elliot Page, gerade von Lupita Nyong'o.
Ich glaube, zusammen nicht mal 10 Minuten Screentime.
Wenn überhaupt.
Keine.
Und das, was Elliot Page mit seiner Screentime gemacht hat, fand ich eigentlich ganz gut.
Richtig gut.
Und ich fand, witzigerweise, ich hätte ihn als Achilles gesehen. Mhm. Weil halt irgendwie, er ist keine 2 Meter groß und braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. So. Das passt irgendwie nicht zu Achilles, finde ich. Achilles ist so ein, sagt man, so ein Twink?
Weiß nicht, ob das politisch ist das korrekt
kontrovers,
ist.
Dann möchte ich es zurücknehmen. Ja, egal.
Ich würde sagen, hatte
andere Probleme, glaube ich, mit dem Cast.
Ja, eher androgyn.
Ja, androgyner Ektomorph.
Ja. Ja, also diese ganze Kontroverse, die einfach komplett aufgebauscht wurde und einfach das Ganze so lächerlich gemacht hat, wirklich, was regt ihr euch über sowas auf? Also ihr habt echt nichts Besseres zu tun, wirklich nicht. Und brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden. Ich fand
dasselbe Problem haben wir ja nicht nur dadurch, dass wir eine farbige Schauspielerin haben und einen Nicht-Cis-Mann, auch, dass wir Briten genauso drin haben wie amerikanische Schauspieler und jetzt gesagt wurde, oh, die schauen jetzt aber nicht, dass sie ihren jeweiligen Akzent benutzen, weil das gab es ja in Griechenland früher auch, sondern dass sie sich alle auf das amerikanische Englisch fokussieren. Leute, ist doch scheißegal, ganz ehrlich.
Ach, ihr habt das auf Englisch geguckt, ich hab's auf Griechisch geguckt, natürlich.
Ah, natürlich, as Nolan intended, ja.
Mhm. Hab nichts verstanden.
so war das. Nee, also ja. auch das, wie gesagt, es ist ein Werk von Fiktion. Und wenn sie jetzt gesagt hätten, komm, wir reden jetzt alle britisch, auch das wäre komplett falsch. Weil das ist auch keine britische Geschichte. Oder keine in der. Ja, und
Charlize Theron ist ja Südafrikanerin, ne? Wie so hat das allem ausgeschaut?
Ja, richtig. Also, ja. Komplett an den Haaren herbeigezogen und substanzlos, was da sich da alles an Kontroverse hochgebauscht hat. Da könnte man jetzt nochmal weitergehen und sagen, worin das alles fußt und politisch werden. Aber wir machen das jetzt überhaupt nicht. Wir gehen jetzt hier weiter. Beziehungsweise habt ihr das Gefühl gehabt, dadurch, dass wir wirklich hier schon einen Ensemble-Cast haben, dass das vielleicht auch ein bisschen zu viel war? Ich habe persönlich nämlich so dieses Ich fand, jetzt schon mal, um das vorwegzunehmen, wirklich Matt Damon, Anne Hathaway, auch John Bernthal und ein Großteil der Schauspieler wirklich sehr, sehr stark in ihren Rollen, dass ich jetzt nicht Matt Damon zum Beispiel gesehen habe. Nur Tom Holland. Tom Holland ist mir sehr aufgefallen als Tom Holland. Vielleicht auch, weil ich ihn einfach hauptsächlich als Peter Parker, Spider-Man kenne und entsprechend vielleicht da einfach schon so krass voreingenommen reingegangen bin, beziehungsweise hier mich dann nicht so fallen lassen konnte, um ihn als eben Telemachus zu sehen. Weiß nicht, wie seht ihr das generell?
Ich sehe es mal so, das so habe ich es immer interpretiert. Wenn man Filme hat mit einem Ensemble-Cast, hat man in der Regel keinen Hauptdarsteller. Denkt alleine an 12 Angry Men zurück. Man könnte sagen, ja, aber Geschworener Nummer 7, der ist der Hauptakteur. Die haben alle gleich viel Screentime, Pi mal Daumen. Ja? Die sind alle wichtig für das, was erzählt wird. Es wird sich nicht direkt auf die fokussiert, sondern auf die Geschichte, die erzählt wird. Dasselbe, so viel mal vorab, ja, werden wir bei der nächsten Hausaufgabe haben mit Magnolia. Ist auch so, die haben alle gleich viel Screentime und es gibt keinen Hauptdarsteller. Also, dass man da jetzt sagt, hier ist es wirklich ein Ensemble-Piece, würde ich nicht sehen, denn Odysseus ist Odysseus. Ich meine, der verfluchte Film heißt Odysseus, also womit müssen wir uns da auseinandersetzen? Ja? Nur weil man jetzt da Leute hat, deren Name bekannt ist und die große Rollen gespielt haben und deren Gesichter man kennt, würde ich jetzt nicht sagen, das ist wirklich ein Ensemble-Piece.
Okay. Ja, vielleicht gar nicht das, aber ja, das hat wahrscheinlich dann auch ein bisschen was damit, oder ich kann, glaube ich, dann die Kritik bei Leuten eher nachvollziehen, weil du hast es ja auch vorhin gesagt, du guckst nicht wirklich Mainstream oder du gehst nicht in Mainstream-Filme oder sowas. Wenn man jetzt gerade dann Ende des Jahres in Dune sitzt, in Dune 3 und dann irgendwie zum fünften Mal dieses Jahr Zendaya im Kino sieht, kann ich verstehen, dass man irgendwo übersättigt ist. Trotzdem würde ich immer noch behaupten, sie läuft nicht Gefahr, die weibliche Chris Pratt zu werden. Der ist für mich irgendwie so dieses Paradebeispiel. Mhm. Auf einmal war fucking Chris Pratt in jedem Film. Noch dazu kommt, dass Zendaya deutlich sympathischer wirkt als Chris Pratt und deutlich mehr schauspielerisches Talent besitzt als Chris Pratt. Und ich fand zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte zum Beispiel ein Problem mit dem Casting, Charlize Theron, ja. Mhm. Warum gibt es keinen Vorspann mehr, wo das drinsteht, wie die Leute heißen? Nee, also ich hatte schon ein paar Mal das, so dieses, er auch. Ach, guck mal, sie. Ach, guck mal, hier, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber es hat mich nicht so gestört wie beispielsweise bei Oppenheimer. Bei Oppenheimer hatte ich viel mehr Probleme damit. Da spielt ja auch jeder Mann in Hollywood quasi mit. Mhm. Das Problem, was ich bei Oppenheimer hatte, war, ja, okay, das ist halt jetzt gerade Robert Downey Jr. in einem Anzug. Okay, das ist jetzt Cillian Murphy in einem Anzug. Das ist der in einem Anzug. Hier war es dann vielleicht irgendwo eine Spur immersiver, weil das Fantasy ist dann halt, klar, es ist Robert Pattinson, aber dieses Setting und diese Rüstung und sowas, die er anhat, das ist nicht der Robert Pattinson, der dann auch in den Pressedingern sitzt. Ja, aber ob jetzt ein Cillian Murphy so einen Anzug anhat oder einen anderen Anzug, das ist Cillian Murphy. Also da hatte ich bei Oppenheimer viel mehr Probleme damit. Hier war ich dann doch ganz fein damit. Und ab und zu gab es dann auch halt so diesen, ach guck mal, Benny Safdie. Wie ich die ganze Zeit gedacht habe, warum teasen die Agamemnon so an? Ist da vielleicht doch noch jemand deutlich Prominenteres drunter, aber es war dann...
Es ist nochmal Matt Damon.
Also in Anführungszeichen nur Benny Safdie. Nein, aber hätte ja auch sein können, wir haben doch Cillian Murphy für den Film jetzt oder Christian Bale oder er wollte unbedingt nochmal mit Hugh Jackman arbeiten oder sowas. Das wäre auch sehr wild gewesen, aber...
Guy Pearce, sowas das wäre es doch gewesen, ne?
Du auch, ja? Das ist länger her, ja,
Das ist schon sehr lange her, ja.
Al Pacino, hey.
Robin Williams, wer weiß, also nö.
Agamemnon setzt den Helm ab, ey.
I'm walking here. Das Tor geht auf, Tor geht auf. Ja geil, ja. Und er steht da.
Finde ich geil. Das hätte mich vielleicht rausgenommen, bin ich ehrlich. Wenn Agamemnon von Al Pacino gespielt worden wäre, hätte mich wahrscheinlich eher rausgenommen.
Ja, aber die Rolle von John Leguizamo hätte er übernehmen können.
Oh, ich weiß nicht, ob Al Pacino noch so sehr in Rollen verschwinden kann. Oder ob Al Pacino einfach Al Pacino. Der muss sich doch auch um sein Baby kümmern. Hat er nicht ein Baby?
Ja, hat er
mittlerweile. Oder so.
Ja.
Und, hat keine Zeit mehr dafür. Okay. Ja, guck mal. Wir haben jetzt irgendwie über eine halbe Stunde und sind schon bei der Handlung angekommen.
Hey!
Ich glaube, die kann man ganz kurz zusammenfassen. Ja, in die Odyssee geht es um die Heimkehr von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Und wir haben hier auch mal wieder Flashbacks zum Trojanischen Krieg, weil Odysseus ja das Schlitzohr war, das das trojanische Pferd sich erdacht hat. Und jetzt begleiten wir ihn so ein bisschen auf seinen Irrfahrten. Wir haben auch hier wieder typisch, glaube ich, für Nolan unterschiedliche Zeitebenen, auch wenn das jetzt nicht ganz so komplex ist, wie es vielleicht in anderen Filmen war, sondern du hast halt mehrere Erzählebenen. Ne? Zum einen erzählt Odysseus Kalypso seine Geschichte. Die Geschichte um den Trojanischen Krieg wird dann teilweise von diesem Barden erzählt. Penelope erzählt Telemachos über seinen Vater. Und es gibt immer mal wieder verschiedene Flashbacks. Aber ich glaube, der Handlung und wie sich die Handlung chronologisch abgespielt hätte, sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Oder hättet ihr euch das irgendwie linearer besser vorgestellt?
Ich sag mal, dass die auch die Vorlage sehr komplex in ihrer Erzählweise ist. Also ich glaube auch, dass der Originaltext auch damit beginnt, dass, so wie jetzt auch hier im Film sozusagen, der Odysseus sozusagen dann jetzt die Erlaubnis bekommt, er kann jetzt wieder nach Hause gehen. Und ich glaube, da kommt sogar der Götterbote Hermes dann zu Kalypso und sagt so, ja, hier, du kannst ihn freilassen sozusagen, weil er da sozusagen gefangen war. Und erst später in dieser Reise, wenn er eigentlich schon auf dem Heimweg ist, nachdem er, also wir spoilern hier jetzt auch, ne? Also wir spoilern hier einen Film basierend auf einem über 3000 Jahre alten Text. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ab jetzt passt. Ja, und diese Erzählstruktur, die ist sowieso schon nonlinear von Homer aus gewesen. Dass eben auch diese Geschichte oder die Irrfahrten des Odysseus auch erst später in diesem Text dann auch wiedergegeben werden, wenn er ich glaube, der erzählt das der Prinzessin Nausicaa, die nicht zu verwechseln mit dem Ghibli-Film, was ja im Film zum Beispiel überhaupt nicht vorkommt, ne? Also da wurde auch einiges rausgeschnitten, was auch vielleicht ganz gut war. Ja, und das wurde halt dann jetzt durch Kalypso halt ersetzt. Also was ich sagen wollte, ist, die Erzählweise und die Erzählstruktur ist auch im Originaltext nonlinear gewesen und ich fand das eigentlich so ganz gut, was auch das Pacing angeht, dass man so ein gutes Hin und Her dann auch hatte, wie auch bei einem guten Buch, bei dem die Handlung dann sozusagen dann auch zwischen Charakteren hin und her springt. Hat mich jetzt persönlich nicht wirklich gestört.
Ich habe das nicht erwartet, aber es stört mich nicht. Ich glaube, das Ding, was da drin ist und was viele Menschen vielleicht so ein bisschen schwierig sehen, ist eben, ich komme immer wieder darauf zurück und es tut mir leid, das soll nicht abwertend klingen, aber es ist ein Mainstream-Film für ein Mainstream-Publikum, das vielleicht einmal im Jahr ins Kino geht und dass es nicht gewohnt ist, dass man einen Film erzählt, der nicht jetzt gezielt jetzt, dass man weiß, aha, das ist ein Rückblick, dass man zum Beispiel irgendetwas in Schwarz-Weiß sieht oder dass die Figuren jetzt komplett anders aussehen oder die Umgebung jetzt irgendwie anders wirkt, sondern das geht so hin und her die ganze Zeit, ja. Dass man da quasi so mitdenken muss und vielleicht so, es dauert ein bisschen, bis man das vergreift, deswegen wird man da rausgeworfen aus dem Film. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ja. Gut. Aber dass man so etwas einbaut, ich habe es verstanden, ja. Stört es mich?
Aber es wird ja auch telegrafiert, dass Kalypso dann auch zu Odysseus dann immer wieder dann sagt, okay, erinnere dich doch, was ist da und da passiert.
Ja.
Und das ist ja dann meistens dann schon auch für den, wie du jetzt sagen würdest, den Casual-Kinogänger, dann natürlich dann die Brücke, mit der er dann weiß, okay, jetzt geht's wieder in die Erzählung rein.
Genau so ist es. Und dafür ist die Figur von Charlize Theron auch da, damit sie einem das erklärt. Ja. Wenn man ehrlich ist, eigentlich für nicht sonderlich viel mehr, weil an sich hätte man zwei Szenen mit ihr drin gehabt, nämlich genau dann, wenn Odysseus das letzte Mal diese Blüte isst und dann das Floß zusammengebaut wird und er sich hineinlegt und wieder nach Hause kommt. Ja? Ansonsten, dass sie sagt, hey, erinnere dich wieder daran, ne? Wie war denn das damals und was kannst du dich erinnern und wo bist denn du jetzt gerade und all so etwas, ja. Theoretisch hätte man nicht immer diesen Cut zurückgebraucht, nachdem er eben eine Episode, ein besonderes Erlebnis erzählt hat. wie gesagt, mir ist es egal, mich stört es nicht. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich habe Memento erst vor kurzem wieder gesehen. Mhm. Dort hat man das noch um einiges komplexer, aber man hat es auch so, dass man halt so mehrere Zeitebenen hat, die miteinander verwoben sind und die auch klar gezeigt werden, dass sie so drin sind. Hier hat man so quasi das Mass Appeal von eben genau so etwas. Also ist in Ordnung in meinen Augen.
Also ich fand's wichtig fürs Pacing.
Mhm. Weil ja, genau.
Ja, 3 Stunden oder 173 Minuten sind halt trotzdem immer noch ein Brett, wo ich mir denke, boah, aber ich finde, also selten ist ein 3-Stunden-Film bei mir in letzter Zeit so schnell rumgegangen wie die Odyssee. Also das hat auch mit dieser Erzählstruktur zu tun. Und es macht ja auch Sinn, dass wir zum Beispiel gerade die Belagerung oder die Eroberung von Troja versatzstückartig gezeigt kriegen. Weil wenn wir, sag ich mal, am Anfang schon dieses Ende des Trojanischen Krieges gesehen hätten, dann hätten wir ja gar nicht die gleiche Reise im Endeffekt wie Odysseus mitmachen können. Und das war für mich dann eine Szene, als wir diesen zweiten Teil der Belagerung oder der Eroberung gesehen haben, die vieles nochmal rekontextualisiert hat. Und auch das ist ein Grund, warum mir ein Odysseus als Figur dann deutlich besser gefallen hat als ein Oppenheimer. Ich muss immer den Vergleich bringen. Weil beide sind Kriegstreiber. Bei beiden war es so dieses, sie wussten ja nicht, was sie tun, in Anführungszeichen, was sie angerichtet haben. Und bei Oppenheimer war mir das alles viel zu unkritisch. Und in Oppenheimer habe ich es ihm halt 0,0 abgenommen, dass er das gerade kritisch sieht. Da hast du dann die Szene, als Oppenheimer bei Präsident, weil sie nicht mehr sitzt und da so, Moment, ihr wollt die abwerfen, diese Atombombe. Ja, damit habe ich aber nicht gerechnet. Nee, das möchte ich, ja, dann gehe ich jetzt halt zu Einstein und alle sagen, boah, krass, Alter, also das, boah, wie er da zu Einstein geht, boah, krass.
Ich glaube, wir haben die Welt zerstört.
Also, ups. Da fand ich das hier viel
selbstreflektierter.
Da habe ich es ihm viel mehr abgenommen, genau, und hat deutlich mehr für den Film gemacht. Und deshalb auch diese Erzählstruktur habe ich gerne so genommen. Wie sollen wir es denn jetzt generell weitermachen? Wollt ihr über Szenen sprechen? Wollt ihr über Themen reden? Wollt ihr über technische Sachen reden? wie gehen wir weiter?
Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht Beat für Beat die Handlung jetzt durchgehen.
Nö,
also
das nicht.
Das ist absolut unnötig. Schaut ihn euch meinetwegen einfach an. Ich würde sagen, gibt es vielleicht einfach ein paar Schlüsselszenen, bei denen ihr jetzt für euch gesagt habt, boah, okay, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Auch was du jetzt zum Beispiel sagst, Fabian, mit dieser, ich würde jetzt sagen, das ist sogar die dritte und die letzte Szene gewesen, in der diese Eroberung gezeigt wurde, die dann, wie du sagst, das rekontextualisiert. Da möchte ich auf jeden Fall irgendwie nochmal eingehen, aber davor passiert ja auch noch einiges. Und vielleicht kann man das ja auch ein bisschen miteinander verbinden mit dem Technischen, sage ich jetzt mal. Also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt chronologisch vorgehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an diese Szene denke, wenn die Crew, die ja schon recht dezimiert ist durch die vorhergegangenen Irrfahrten, wenn sie zum Beispiel bei Circe landen und hier diese Szene, die ich technisch und auch sehr beeindruckend, aber auch physisch sehr, 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 boah, also da hat sich bei mir auch schon ein bisschen was gedreht, wenn sie praktisch dann diese Crew in Schweine verwandelt und das dann aber auch nicht so, ich sage jetzt mal, mit dem Zauberspruch macht und so Simsalabim, Schweinchen, du jetzt Bim und Hex, Hex. Sondern, dass sie da halt wirklich, ne, dass die sich ihrer tierischen Seite hingeben, weil sie einfach hungrig sind und dann fressen, während sie dann praktisch diese Crew zu Schweinen formt. Das war eine Szene, die fand ich technisch wahnsinnig beeindruckend und gleichermaßen auch ein bisschen ekelerregend. Also auch wenn sie dann wirklich mit der Hand dann in den Mund reingeht und dann zieht und dann das Gesicht lang zieht und die Schnauze so auch wie mit der Szene mit dem Zyklopen, man sieht genug, dass es einen erschrickt. Und der Rest macht der Kopf, sage ich jetzt mal. Und okay. Das fand ich schon eines der Highlights, sage ich jetzt mal, dieses Films an Szenen. Muss ich schon sagen.
Das finde ich so ein bisschen fast überbewertet. Also ich habe ja auch, also wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch zum Beispiel drüber geredet, dass viel gesagt wird, okay, es hat so Horroranleihen und würde man gerne einen Horrorfilm von Nolan sehen. Und da wird vor allem halt diese Szene genannt, da wird die mit Polyphemus genannt und als die gefallenen Krieger quasi aus dem Hades sich erheben. Und ich bin absolut kein Fan von Body-Horror. Ich finde Body-Horror ja ganz, ganz schlimm. Hier fand ich so, ja.
Echt?
Also ich fand das jetzt nicht eklig, ich fand es interessant. Was ich irgendwo beeindruckend finde, ich hätte halt nie gedacht, dass das ohne Effekte gemacht, also nicht ohne Effekte, dass das alles mit praktischen Effekten gemacht wurde. Das finde ich halt, also irgendwo mindblowing. Also diese Szene mit den Schweinen sind alles praktische Effekte.
Ja.
Da ist nicht CGI. Und das habe ich während des Schauens nicht gemerkt und bin halt auch nicht davon ausgegangen, aber so im Nachhinein denke ich mir, okay, das macht es irgendwie ein bisschen krasser. Aber so dieser reine Body-Horror-Aspekt fand ich so, ja gut, die zieht ihm halt jetzt so ein bisschen im Mund rum.
Ja, nee, ich fand
das, konnte ich ganz gut angucken.
Ich habe schon auch, sagen wir, auch viele um mich herum gehört, wie sie halt so so halt gemacht haben. Aber gut, sowas erwartest du, glaube ich, auch nicht in so einem Film. Du erwartest kein Body-Horror in jetzt, wenn du jetzt reingehst. Und vielleicht ist man es dann auch nicht gewohnt. Vielleicht seid ihr als Horrorfilm-Veteran ja da so ein bisschen abgestumpft eventuell auch.
Also das würde ich nicht jetzt unbedingt so sehen. Also ähnlich wie Fabian, ich kann mit Body-Horror absolut nichts anfangen. Da gab es wirklich sehr, sehr viel widerliches Zeug, das ich gesehen habe. Also für mich ist da die Fliege Spitze des Eisbergs und das zeigt dir wirklich, wie verflucht, ekelhaft und zum Kotzen Body-Horror ist. Naked Lunch geht aber ehrlicherweise in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Und der hier gezeigt wurde, war für mich, also ich möchte wirklich ehrlich sein, überflüssig. Ich habe das so in dieser Form nicht benötigt. Weder da, wo sie aus der ganzen Crew diese Schweine macht, so Zug für Zug und die Haare fallen aus und sie geht mit der Hand da durch und dann in die Schnauze hinein und so etwas, als auch, wenn sie zurück zu den Menschen werden und sie über den Rücken vom Schwein durchgeht und man sieht die wieder, wie die nackig werden zu Menschen. Ich habe das gesehen und dachte mir, ja, okay, ist drinnen, von mir aus, ganz nett, ist schön. Ja. An dieser Szene oder Vorbereitung an der Szene, was ich super fand, war eben, dass man diese Tiere sieht. Ne? Also man hat den Löwen, man hat den Panther, man hat den Geparden und so weiter und so fort, dass man die durchsieht und man sieht, okay, die sind jetzt nicht feindselig einem gegenüber, die verfolgen einen mit den Augen und gehen dem hinterher. Und natürlich ist da schon ein Stück weit die Frage, was hat das hier auszusagen? In welche Richtung könnte das gehen und sich entwickeln? Und dass das jetzt so ist, okay, die macht aus den ganzen Leuten Tieren, habe ich jetzt nicht gehabt. Ja, aber ich bin da auch nicht zu 1000% drin. Also tut mir leid, Homer, okay, falls du das hören solltest, ich habe deine Werke noch nie gelesen. Ja, von dem her weiß ich nichts darüber.
Ich meine, stimmt.
Es war
ja, wäre ja auch nochmal eine Frage, ob wir überhaupt irgendwelche Berührungspunkte mit der Odyssee halt hatten, ne? Vorab.
Wie am Anfang gesagt.
Peripher.
Genau, so ist es ja. Ein paar Punkte waren drinnen bei mir, aber das war es dann auch schon. Ja, ich kenne jetzt auch nicht, wo er an der Fahrt überall gewesen ist und was jetzt genau geschehen ist, Punkt für Punkt. Keine Ahnung. Ja, oder wie er es geschafft hat, zurückzufinden. Ich weiß so den groben Kontext und das war es dann auch schon. Was mich beeinflusst hat und was ich hervorragend fand an Szene, und das war für mich das absolute Highlight audiovisuell, war eben genau jenes, als er zum Hades kommt. Und alles, was dort zu sehen ist, an den vielen Toten, die dann dort herumgehen, ja, und alles wirklich so schwarz-grau ist.
Ja, den dunklen Sand ist ja in Island auch gedreht worden.
Soll ruhig in Island gedreht worden sein, ist mir vollkommen egal jetzt für das Argument, das ich bringen möchte. Aber dass die einem entgegenkommen und dann sieht er eben seine Crew und die sprechen ihn an, die kritisieren ihn, die hassen ihn alle im Grunde genommen. Ja. Und all das, wie Odysseus dann auch ist, dass er auf die Knie geht, dass er noch seine Versprechen macht. Aber irgendwo rundherum wird er auch kritisiert, du kannst diese Versprechen nicht halten. Du hast uns belogen hier die ganze Zeit. Ja? Du bist hier auf eine falsche Fährte gewesen, weil es dir quasi egal war. Ja? Das ist wirklich so ein Punkt, so ein Breaking Point, könnte man das so quasi sehen, der das Ganze in eine andere Richtung schiebt und wo man das Ganze dann anders betrachtet. Und wenn ich so eine Szene hernehmen müsste aus dem ganzen Film, wo ich sage, das ist es, daran werde ich mich erinnern, dann genau das, diese 2-3 Minuten.
Du, atmosphärisch war das Ding auch ein absolutes Brett. Natürlich. Ne? Also wie du sagst, also visuell sowieso, dass die auch wirklich, ich sag mal, auch die haben auch hier kein CG-Schauspieler, die lagen wirklich im Sand und sind dann sozusagen wie die Zombies dann auch hochgekommen und haben sich da rausgegraben. Ja, kann ich absolut verstehen, auch weil es eine wichtige Szene des Films dann auch ist, in der dann auch Odysseus selber genau dieser hier nochmal vorgeführt wird, dass was er eigentlich verbrochen hat, auch dieses Ehrgefühl, das vorher gibt, und da kommen wir vielleicht ja nachher noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, mit dem Bruch von Zeus' Gesetz, dieses Konzept, das ja auch in dem Film, also in den homerischen Texten nicht wirklich vorkam, aber jetzt hier auch Thema des Films war, und auch der Ehrung der eigenen Toten, dass man die nicht begraben hat, weil man es entweder nicht konnte oder hauptsächlich, weil man es eben nicht konnte. Ne, und dann, oder halt eben dann auch im Fall von Sinon, dass hier sozusagen der dann genau belogen wurde und er nicht wusste, dass hier eine Menge Leute noch in dem Pferd sozusagen versteckt waren und er als Deserteur hingestellt wurde, der zurückbleibt, um dieses Pferd als Geschenk anzugeben an die Trojaner. Ja, es ist eine wahnsinnig wichtige Szene und ist auch perfekt in Szene gesetzt worden hier, fand ich. Absolut wichtig, auch auf jeden Fall eines der Highlights. Definitiv.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Habe ich
genau.
Nichts hinzuzufügen.
Vor allem auch dann dieses Übernatürliche dann auch, wie dann auch Agamemnon dann von hinten nicht laufend, sondern auch so schwebend dann in den Vordergrund dann kommt. Das war schon kurz Gänsehaut. Und muss man auch sagen, Agamemnon, Aura Farming, den ganzen Film über, im Leben und im Tod, mit der Rüstung. Auch diese Szene, wenn er, ja, hatten wir ja vorhin schon kurz gesagt, ne, das Tor geht auf und er steht dann einfach da ohne Waffen. Und so, ja, Bro, ich habe schon längst gewonnen, ich brauche meine Waffe jetzt nicht ziehen. Und dann rennen sie alle durch. Total abgefahren. Absolut wild. Und dann natürlich seine Geschichte, wie er dann wieder zurückkommt. Aber ja, dann eben schon vorher in Ungnade gefallen ist, weil er gemeint hat, ja gut, für damit ich einen guten Wind bekomme und meine Flotte gut durch nach Troja kommt, ja, opfern wir mal meine Tochter. Kam nicht so gut an. Ja, ich habe über den Film hinweg auch nicht gecheckt, dass das Benny Safdie ist. Ich habe das auch echt bis zum Ende jetzt erwartet. Man sieht ja auch sein Gesicht nicht wirklich. Man kann es ein bisschen durch den Helm, durch diesen Riesenhelm erahnen. Aber auch witzig dann zu sehen, dass dieser Helm einfach oder generell diese Rüstung einfach wahnsinnig groß war. Aber dann am Ende seines Lebens, dann wird ihm die Rüstung abgelegt. Und eigentlich auch hier, er ist nur ein Mensch. Ne? Und ja, fand ich auch dann nochmal hier sehr, sehr gut. Aber ich weiß jetzt nicht, Fabian, war für dich wahrscheinlich auch eine der Schlüsselszenen? Oder hast du noch welche, bei denen du jetzt sagen würdest, okay, das auf jeden Fall ein Brett?
Ich fand die ganze Episode mit Polyphemus, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so das bekannteste Gleichnis, würde ich es einfach mal behaupten, aus der Odyssee, ne, wie er diesen Zyklopen überwunden hat und geblendet hat und sowas. Mhm. Und oh mein Gott, sie haben es geändert zur Vorlage.
Was?
Das, Mensch hier, also geht ja gar nicht.
Wie Odysseus konnte nicht sagen, dass er niemand ist, sodass der Zyklop später, wenn ihm das Auge ausgebrannt wird, er sagt, niemand hat mir das angetan.
Oh. Allein das zu erklären ist sperrig.
Richtig, deswegen, das ist voll in Ordnung im Rahmen dessen, dass man hier das Pacing beibehalten soll und wir auch schon irgendwie mehr als eine Dreiviertelstunde in dem Film drin sind und wir noch mehr, 2 Drittel vor uns haben. Das ist in Ordnung. Dass er nochmal den Pfeil hinterher schießt, frag, weiß nicht, ob das nötig war. Aber nun.
Also ganz ehrlich, also, alles
als rund Aktion um den war es nicht Zyklopen, nötig.
Nein, war es nicht. Vor allem fragt man sich aber, dann auch, okay, warum macht er das? Weil der Zyklop sich dann ja quasi aus Rache oder weil er besonders motiviert ist, hier noch weitere Männer von ihm schnappt. Ja, der war ja eigentlich vorher schon so weit, dass er sagt, okay, ich versinke ja hier wirklich im Meer. Und die auch nicht gewusst haben, okay, der ist ja ein Sohn von Poseidon, vielleicht nicht die beste Idee jetzt gerade. Ich muss wirklich gestehen, alles, was mit dem Zyklopen zu tun hat, fand ich furchtbar. War wirklich, wirklich schlimm. Vielleicht auch deswegen, weil so wie der aussieht, ja, das ist ja komplett deformiert. Ich meine, alleine seht euch mal die Nase an.
Aber darum geht's ja.
Also,
ist mir lieber, als wenn sie einfach nur wieder ein menschliches Gesicht mit einem Auge in der Mitte gemacht
hat. Genau, also überleg mal.
Also, da fand ich diesen Ansatz irgendwie so.
Das ist ja vielleicht auch ein bisschen realistischer.
Hat für mich irgendwie mehr Sinn gemacht.
So ein Produkt aus, ich sag jetzt nicht Inzucht, aber auch hier wieder ein Gott, der mit nicht göttlichen Wesen sozusagen dann halt verkehrt hat und dann entsprechend dann diese Rasse der Zyklopen dann aus erzeugt hatte. Und dann dadurch dieses Unnatürliche dann zeigt, genau, indem einfach das so aussieht wie, ich wollte jetzt einen Vergleich machen wie eine Flunder, aber das macht ja auch keinen Sinn, dass einfach das Auge einfach ein Auge ist, das allerdings dann halt um 90 Grad gedreht ist und mit der, ich finde das ist voll okay. Ich finde es auch hier wieder absolut spannend, dass sie auch da praktische Effekte benutzt haben, dass sie praktisch eine große Puppe gebaut haben. Ich glaube, da haben sie auch wieder, boah, wie hieß er nochmal? Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das ist auch der gleiche, ich sag mal, Puppeteer, der auch in Interstellar diesen Tars, diesen Roboter gesteuert hat. Heißt er Tars? Ich weiß es nicht mehr. Aber Bill Irwin hieß der gute Mann, der hier auch wieder für die praktischen Effekte zuständig war. Und entsprechend, ja, auch hier, Chapeau, ich fand, das war sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also das, die ganze Zyklopenszene, ja, wie du sagst, Fabian, das ist iconic, man kennt das. Ja, ich finde es auch absolut
okay. Also ich finde, du musst es zeigen, du musst die Episode zeigen, weil es wahrscheinlich auch die bekannteste ist.
Weil es auch die ist.
Atmosphärisch hat sie mich gut abgeholt. Also in dem Moment, wo
dass das Monster erstmal nicht
der Stein vor die Höhle geschoben wird und da erstmal duster ist, ist schon, wo du denkst, okay. Ich fand das Design vom Zyklopen gut. Ich fand das Sounddesign super, als er geblendet wird. Dieser
Schrei. Der
von sich lässt.
Ja.
Und als er dann auf einmal anfängt auch zu sprechen und sie sich dann auch bewusst werden, okay, ja, vielleicht hätten wir ja doch einfach mal mit ihm quatschen können. Und vor allem ist es halt eine wichtige Szene, weil die Aktion, da nochmal den Pfeil zu schießen, ist natürlich wahnsinnig unnötig gewesen. Aber es ist so der erste, wie nennt man das, der erste Kratzer in der Rüstung des Odysseus, wo du merkst, ja, warte mal, also
ist eigentlich
so ein cleverer Typ ist er jetzt gerade auch nicht, weil er riskierte gerade das Leben und er riskiert sich nur, er opfert das Leben vieler seiner Gefolgsleute, gerade aus Eitelkeit, aus Überheblichkeit.
Gleichzeitig und, springt er aber auch bewusst wieder rein, nachdem in der ersten Runde sozusagen die ersten seiner Crew aus der Höhle rausgesprungen sind, entscheidet er sich ja dann auch nochmal dazu, wieder reinzuspringen. Und das zeugt dann auch wiederum darunter, dass er eigentlich auch ein guter Anführer zumindest sein möchte. Und das ist ja auch ein Thema dieses Films dann auch, in dem er auch weiß, was passieren wird, weil ihm der Seher im Hades auch sagt, hey, die werden alle sterben, du wirst der Einzige sein, der überlebt, aber du musst dich dann halt entscheiden zwischen Skylla und, ich weiß nicht, wie das, dieser Strudel, musst du dich halt
Charybdis.
Irgendwie so, genau, danke. Werde ich nicht machen. Ja, und bei den Sirenen, da musst du auch was ein paar leben lassen. Ja, nee, mache ich nicht.
Aber auch da so die Aktion, hey, nö, ich will das hören. Ja, ey, Bruder, bitte nicht. Mach dir doch auch einfach, nö, ich will das hören. So, okay, ja gut.
Auch hier ist halt auch eine Schlüsselszene im Werk. Aber ja, ich glaube, jeder. Also hier auch nettes Detail, also ich sag mal ein billiges Detail, aber es ist trotzdem nett. Dass wenn, haben wir uns jetzt auch nicht aufgeschrieben, hier Himesh Patels Charakter, der ja, möchte ich jetzt schon sagen, so ein bisschen der Bestie ist von Odysseus in der Zeit. Zumindest ist er derjenige in der Crew, den sich Matt Damon, also Odysseus, am meisten anvertraut. Er nimmt dann das Wachs und steckt sich dann ins Ohr und du sitzt im Kino und er steckt sich das halt jetzt ins, ja. Du siehst ihn halt von vorne, er steckt sich ins rechte Ohr, das heißt entsprechend hörst du auch als Zuschauer nichts mehr auf der Seite und auf der anderen Seite dann auch nicht mehr. Und ist ein nettes Detail, gut, dass sie das gemacht haben. Und auch dann, dass sozusagen dann am Ende, dann nimmt man das wieder raus und dann hörst du auch selber als Zuschauer wieder was. Fand ich auch mal eine gute Entscheidung, weil egal, auch was du machst, dieses Lied der Sirenen, nichts wird dem gerecht. Du wirst das nicht selber, Ludwig Göransson so talentiert, wie er ist, er wird das nicht hinkriegen und das kannst du nicht gerecht werden und entsprechend guter Move, dass man das halt dann bewusst dann auch nicht gezeigt hat. Aber hey.
Super gemacht, aber Nolan macht so etwas wirklich sehr, sehr gerne. Also bei Dunkirk hat er das ja auch einige Male tatsächlich sogar gemacht.
Stimmt.
Es ist easy, man kann es einsetzen, es funktioniert super, warum es da gemacht wurde. Es versetzt uns tatsächlich eben auch immersive, in die Lage von ihm, von dem her. Und so wie die Figur gezeigt wird, ist er ja, wenn man eigentlich ehrlich ist er derjenige, der clever ist. Ist er derjenige, der sich um die Crew kümmert, der immer das Beste machen will. Mhm. Und am Ende ist aber er auch wiederum der, dem die Wahrheit vorenthalten wird, obwohl ihm immer alles gesagt wird, obwohl mit ihm immer alles besprochen wird. Ja, Odysseus sagt sich, nein, das mache ich nicht. Ja, und tatsächlich die Möglichkeit, die man ihm gegeben hat, ja, du musst durch die Sirenen durch. Ja, und er sagt dann ja auch, okay, gut, damit man das nicht hören muss, wir werden das überleben, Wachs hinein. Gut, alles gemacht, hervorragend, ja. Und dann, wenn die Zweigstelle kommt, gibt es entweder, du opferst alle deine Leute und bist der Einzige, der überlebt, oder du musst 6 deiner Leute opfern dafür, ja. Und er sagt ja nicht, wie das ist und was er machen muss seinen Leuten, sondern er ist derjenige, der das entscheidet, ja. Obwohl die anderen es nicht wissen. Und erst als das geschieht, sagt er das ja auch. Und nicht seiner kompletten Crew, sondern nur seinem, ich nenne es mal, ersten Offizier. Mhm. Ja? Also dieses ganze Ding, wie uns diese Figur gezeigt wird, was sie durchmacht, wie sie an Odysseus glaubt, aber immer mehr und mehr das Ganze bricht, habe ich es zumindest so interpretiert, als wären wir genau er und nicht Odysseus. Und würden ihn deutlich mehr verstehen als Odysseus.
Wer ist jetzt er?
Der erste Offizier, dessen Name mir nicht einfällt.
Ah, okay. Eurylochus. So. Okay, nee, aber. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, das ist halt, genau. Man verliert nach und nach das Vertrauen in Odysseus und dieses Bild von ihm blättert. Das, ja.
Ja. Und auch hier wieder diese Spiegelung dann auch zu Agamemnon und generell. Am Ende ist er auch nur ein Mann. Ne? Am Ende ist nicht der große Held. Sondern auch er ist fehlbar, auch er hat seine Zweifel und auch er fühlt Scham. Und ja, das.
Und Hunger hat das sehr viel.
Und das auch. Das auch, auf jeden Fall. Ja, also das sind auf jeden Fall die Szenen, die ich schon sehr, sehr stark fand. Ich überlege gerade, gab es da noch irgendwas?
Da muss man generell vielleicht mal drüber sprechen, was auf Ithaka die ganze Zeit passiert.
Ich wollte sagen, der B-Plot, genau. In dem Tom Holland als Sohn des Odysseus sozusagen den Freiern, die seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile hier auf Ithaka abhängen, auf dem Schloss, in der Hoffnung, dass sich Penelope, also Anne Hathaways Charakter, die Ehefrau von Odysseus, dazu entscheidet, jetzt wird geheiratet, weil eben Odysseus nicht mehr da ist. Wild. Wir haben auch noch gar nicht über Robert Pattinson gesprochen als Antinous.
Boah, so geschissen. Er hat so scheiße geschauspielert. Wirklich, der hat mich ständig herausgezogen. Es war fürchterlich. Nicht nur, weil der Charakter einfach ein Arschloch ist, sondern so, wie er es darstellt, wie er am Ende ja auch mit Odysseus, also nicht sofort, als Odysseus gezeigt wird, interagiert, wie er spricht, wie er seinen Gesichtsausdruck, das hat mir wirklich so gezeigt. Also keine Ahnung, in Twilight war ich noch besser. So wie ich ihn kenne und so in den Figuren, in denen ich ihn sehe und wie er agiert, wie er schauspielern kann, welche Mimik er hat, das passt hier null zusammen. Und nicht, weil der Charakter eben so sein soll, sondern das wirkt ja hier geradezu theatral. Und das habe ich nicht verstanden. Also der hat mich ständig herausgezogen.
Interessant. Weil ich hatte auch...
Ich fand's gut.
Ich hatte nämlich... Ich
genau, habe mich ein paar Mal an Joaquin Phoenix erinnert. An Commodus.
Ja, richtig.
Alter, ich wollte schon sagen, wenn du an Gladiator denkst, vielleicht noch irgendwie. Aber.
Ja, weil es ist klar, einfach... Was denn sonst? Ja, er ist einfach... Das ist einfach ein Arschloch. Es ist ein Böser. Und es ist auch schön, wenn es einfach auch mal einen moralischen Bösen gibt. Und man jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt, also wie gesagt, du hast jetzt nicht den Helden an sich, weil Odysseus eben haben wir ja gerade schon etabliert, er ist fehlbar, er ist nicht gut. Antinous ist einfach ein Arschloch. Und das ist okay.
Das darf er ja ruhig sein, er darf ein Arschloch sein.
Nein, und so, ich find, er bringt noch so eine, schon auch ein bisschen so eine Verspieltheit wie damals jetzt wirklich auch Twilight-mäßig, Twilight-Era, Robert Pattinson, sage ich jetzt mal. Das funktioniert aber. Und auch dieses, also ich fand, er hat das wirklich, wirklich ganz gut gemacht. Spannenderweise. Also da sitzen wir beide jetzt auf gegenüberliegenden Seiten. Ich weiß ja, Fabian,
hey, es kann, nicht als Tiebreaker,
aber wie siehst du das oder wie ordnest du das jetzt ein?
Mir hat, wie gesagt, also mir hat es gefallen. Mir hat er. Der Film hat das ja noch gebraucht, so finde ich, diese Figur, die man auch einfach hassen kann. Weil die hast du ja sonst, du hast ja sonst eigentlich keinen klassischen Antagonisten in diesem ganzen Film. Und wie gesagt, also ich fand das, mir hat das gefallen. Ich fand das, das hat mich an Commodus erinnert und auch den habe ich schon gemocht, nicht zu mögen.
Ja.
Also da hatte ich mit Tom Holland deutlich mehr Probleme, in Anführungszeichen.
Ich weil fand er das halt auch einfach.
Tom Holland liegt auch so ein bisschen an der Rolle, die er. Also, da finde ich zum Beispiel, der hat ja nicht viel außer jammern. Also, was macht Telemachus? Er jammert. Ah, bitte Mama, nee, komm. Ah, nee, wie ist Papa? Komm, ach nee, ach bitte, ach nee, mein Hund. Ah. Ja, ich finde generell, den, wenn wir ihn jetzt mal als B-Plot bezeichnen, natürlich ist er irgendwo wichtig für die Geschichte. Ich glaube auch, für mich hat es auch so ein bisschen gewirkt, Nolan wollte jetzt den Leuten mal zeigen, ja, ich werde immer dafür kritisiert, dass ich keine Frauenrollen schreiben kann und inszenieren kann. Jetzt gebe ich Penelope mal ein bisschen eine größere Rolle, in diesem Film zumindest, damit mir die Leute das nicht wieder vorwerfen können. Ich hätte mit deutlich weniger davon auskommen können, weil es ist klar, also keine dieser Figuren hat sich für mich irgendwie weiterentwickelt. Also hat sich Telemachus weiterentwickelt? Weiß ich nicht. Hat sich eine Penelope? Ja, auch nicht wirklich. Klar, die ist ein wichtiges Vehikel. Das ist böse gesagt, es ist aber so. Antinous hat sich nicht weiterentwickelt. Der war da, also es war ja von Anfang an auch klar, dass er eine Pussy ist. Also auch dann dieses, also dann im Kampf die ganze Zeit so, hier, nimm den Speer, nimm das Schwert. Ja. Das war jetzt für mich nichts, wo ich gesagt habe, okay, das entlarvt ihn jetzt, sondern das war ja eigentlich war von Anfang an klar. Er ist ja dieser typische Bully, der halt immer die anderen vorschickt. Und deshalb ist das für mich alles eher so ein bisschen, ja, blass geblieben. Also da war das Wichtigste noch Argos, also der Hund.
Der Hund.
Da, nehmen wir mit. Das
war so. Nehmen wir mit. Ja. Argos und auch, finde ich, Eumeus, der von John Leguizamo gespielt wird, fand ich auch erfrischend gut, muss ich sagen. Also ich, also John Leguizamo kenne ich halt von wie der Super Mario Brothers Film, John Wick und Romeo und Juliet. So. Und dann sieht man ihn jetzt hier nochmal und ich war hier wirklich positiv überrascht. Ich habe jetzt nichts irgendwie erwartet. Und entsprechend war das dann doch ganz schön, dass das dann doch, ja, dass er da so, ich sag jetzt mal, auch nicht mit der kleinsten Rolle dann trotzdem dann brilliert hat als dieser Schweinehirte, der aber dem Odysseus wahnsinnig loyal ist. Und auch wirklich so loyal ist, dass auch Penelope weiß, wie er heißt. Weil das ja auch nochmal so ein kurzer Punkt ist, in der Antinous dann auch sagt, ja, hier verpiss dich mal, weißt du überhaupt, kennen die Leute dich hier überhaupt? Und dann am Ende dann halt dieser kleine Detail-Payoff, in der es dann halt heißt, ja, hier nimm mal den Bogen von Odysseus und Penelope ihn dann praktisch beim Namen nennt. Fand ich war schön, habe ich mich gefreut. Und sein Charakter dann jetzt auch da, ja, ganz gut. Mia Goth hat mich auch ein bisschen überrascht. Habe ich auch nicht erwartet, sozusagen, sie da zu sehen in dem Cast. Ich habe mir das auch nicht so stark angeschaut, außer dem Maincast halt. Und da noch mal so den einen oder anderen zu sehen, den man dann halt auch noch kennt, war cool. Habe ich mich auch ein bisschen drüber gefreut. Aber gut.
Die nimmt mich halt immer raus in jedem
Film. Sie sieht zu iconic aus, finde ich. Sie hat ein zu markantes Gesicht. Ja. Und zu markante Augen, als dass du da jetzt wie Anya Taylor-Joy, ja, die auch so markant aussieht, dass du direkt, ja,
oder eine Rooney Mara hat es ja auch so, also das ist, es gibt schon so eigene,
ja, das stimmt,
vor allem ihre Piepsstimme immer, das finde ich immer so, ja, egal, die hat mich auch ein bisschen rausgenommen, aber ja,
war trotzdem gut.
Ja.
Ja.
Was gibt's noch zu sagen? Natürlich das spannt den Bogen.
Ach so.
Das ist dann ja, ne, darauf läuft das Ganze dann ja hinaus.
Das war ja auch Audio viel, fand ich, das war auch ein schöner Payoff. Wenn er ja dann, genau, er spannt ja immer den Bogen und dann macht er einfach nochmal bestimmt mal hier so toing mit der Seite, sag ich jetzt mal, oder wie nennt man das? Wie nennt man das? Am Bogen.
Beugen.
Die Schnur, die Bogenschnur, also, wie nennt man das? Was hat das
für eine
Sehne? Ja, das ist richtig. Das hört sich richtig an, ja. Ja, das zieht sich ja auch durch den ganzen Film. Erstmal am Anfang, dann auch, wenn er dann dieses Rädern jagt, dass er dem dann sozusagen eine faire Chance gibt. Hau ab, ich krieg dich trotzdem. Und dann dieser kleine Payoff-Moment, dieser Oh-Shit-Moment, wenn er dann am Ende den Bogen dann spannt. Und dann dieses, also das hast du ja durch das ganze Kino dann wirklich donnern hören. War ja auch genauso dann auch gedacht. Das fand ich cool. War schon ein bisschen badass. Alles, was danach kam, war gewaltig, aber fand ich ein bisschen schade, dass es darauf hinauslaufen musste. Auf diese langgezogene Actionsequenz, in der dann Odysseus gegen so John Wick-Style gegen alle Freier sozusagen kämpft und dann aber auch nach und nach Einzelne sich dann auch zurückziehen und sagen, okay, ja, nee, also will ich mir nicht antun, ich beuge da lieber das Knie. Ja, also das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen rausgenommen. Ich hätte es cooler ich weiß nicht, was ich cooler gefunden hätte. Dass sie versucht hätten zu fliehen, dass sie das ganze Ding abgebrannt hätten, Inglourious Basterds-Style. Keine Ahnung. Ich fand nur, dass da, ich hätte mir irgendwie eine andere Art Payoff gewünscht, die nicht in einem Action, in so einer krassen Action-Sequenz endet. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, nur mich stört nicht, dass man das als Action-Sequenz macht. Mich stört es, wie es gemacht wurde. Vielleicht bin ich da auch noch so ein bisschen zu sehr in unserem letzten Film im Fokus drinnen mit The Furious. Aber alter Verwalter, was da gemacht wurde, wie es geschnitten wurde, was man da alles sieht oder wie klobig dumm das alles aussieht. Ich sag's euch ganz ehrlich, alles, also ziemlich alles, was nach dem Dialog zwischen Penelope und Odysseus kommt. Ich habe es so oft mit den Augen gerollt. Ich habe das Gefühl, meine Augäpfel hätten in meinem Schädel stecken bleiben können. Das ging mir so auf die Nerven. Das war so falsch alles. Das hat die komplette Stimmung und die Reise, die vorher gezeigt wird, 2,5 Stunden vorher, so ad absurdum geführt, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber so kaputt gemacht, dass ich bin aus dem Kino gegangen und dachte mir, kürz das. Du kannst es machen, du kannst es irgendwie knackiger machen, diesen Payoff, den du machst, den brauchst du nicht so lange, du musst auch nicht den Kampf zeigen, wie er ist, wenn du ihn zeigst, okay, aber nicht so auf diese Art und Weise, weil das ist einfach schlecht gemacht worden. Das muss man wirklich sagen, wie es inszeniert wurde, wie es beleuchtet wurde, kann man sagen, obwohl, ja, es ist Nacht und wir haben nur Feuer als visuelles Licht, wie es geschnitten wurde, welche Waffen benutzt wurden, wie welche Figur da funktioniert, wie das Ende kommt, wie sich Odysseus dann überhaupt offenbart, all so etwas, es ist scheiße. Es tut mir leid, dass ich das so heftig sagen muss, aber das war wirklich für mich scheiße und ein Downfall, der den ganzen Film für mich persönlich runtergezogen hat.
Gut, das ist natürlich aber auch der Vorlage entsprechend. Also auch dieses Trial mit
dem. In der Vorlage entsprechend wurde nicht gezeigt, so hast du das zu filmen und so hast du das zu schneiden.
Also ich bin auch eher bei Nenad, wenn ich vielleicht mit ein bisschen weniger Polemik sage.
Okay, ja, ich bin da ein bisschen ausgewuchert, gebe ich zu.
Also ich bin bei dir, für mich war dann so das Highlight des Films, also mit Gespräch zwischen Penelope und Odysseus, meinst du das, wo er quasi noch als Bettler quasi sich die Füße gerade verarzten lässt. Ja. Fand ich übrigens auch einen coolen Moment, als diese Priesterin ihn dann an seiner Wunde, die sie früher verarztet hat, erkannt hat.
Ja.
Und das alles und dieser Flashback zu Troja und wie grausam das halt wirklich war, weil das hat auch mir so als Zuschauer, der sich die ganze Zeit gedacht hat, boah, ich hätte gern mehr vom Trojanischen Krieg gesehen, dann auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, so nach dem Motto, ja, eigentlich war das eine ziemliche Arschlochaktion. So dieses, nee, wir haben ein Geschenk, ja, nee, wir schlachten euch jetzt alle ab, und zwar egal wen. Und eben dann auch diese Reue und diese Bitterheit von Odysseus fand ich super. Und dann fand ich es wirklich alles zu lang und zu inszeniert. Das hört sich jetzt blöd an, das ist ein Film, natürlich soll das inszeniert sein. Aber so, ja, okay, muss ich jetzt wirklich 9 von diesen Freiern angucken, wie sie diesen Bogen nicht spannen können? Ich weiß, dass es keiner schaffen wird. Ich weiß, dass Odysseus es jetzt schaffen wird, in so einem Moment, in dem es ihm keiner zutraut. Und ich weiß, dass er dann auch da durchschießen wird. Und ich weiß, dass dann ein Kampf entstehen wird. Und ich weiß, dass er den Kampf überleben wird. Ich gebe dir recht, dieses Boing fand ich cool. Aber der Mantel drumherum war viel zu viel und war dann wirklich so, wo ich dachte, jetzt wird dieses, ich würde es jetzt mal in Anführungszeichen, emotionale Highlight wieder komplett weichgespült, dadurch, dass du jetzt halt nur noch 15 Zeugs
machst. Das ist das,
was wir so nicht gebraucht hätten. Und das trägt sich dann auch bis zum Ende und hört dann auch mit diesem letzten Satz für mich auf, der dann wieder so, und das ist auch wieder hier, muss ich sagen, wie bei Oppenheimer. Dieser letzte Satz in Oppenheimer war ja damals so dieses Gespräch, ha ja, irgendein junger Senator hat was gesagt. Wie ist sein Name? John F. Kennedy. Und dann ist vorbei. Ich so, what the fuck? Das ist der letzte Satz, gefühlt, glaube ich, in Oppenheimer. Wir bauen jetzt das große Präsidenten-Franchise auf. Und hier dann dieses, ja, die Bronzezeit ist vorbei. Die Zeitalter der Sea-People beginnt. Ich denke so, Alter, also,
ja, ich sag,
was ist das denn also jetzt gerade? Also das gehört in so einen Film nicht rein. Das ist absolut artifiziell. Das ist ein wahnsinnig komischer Dialog und ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also da nimmt mich dann wirklich zu viel raus.
Gehe ich absolut
das mit. Das finde ich schade.
Gehe ich absolut mit. Dieses, also da kann man ja sowieso dann auch wirklich darüber auch diskutieren, wie man das dann auch generell interpretiert. Erstmal fand ich es auch komplett wild, dass sie sagt, ja, die Bronzezeit ist vorbei. Bruder, die Bronzezeit wurde erst als solches, ich glaube, im Jahr 1800 irgendwas definiert. Ihr damals, für euch war es einfach heute. Ja? Leute im Zweiten Weltkrieg haben auch nicht gesagt, dass sie jetzt, also da vielleicht, aber im Ersten Weltkrieg haben jetzt nicht gesagt, ich bin jetzt im Ersten Weltkrieg. What do you mean, Erster? Aber entsprechend, ja, gehe ich komplett mit. Dieses Ganze, aber nur halt springe ich oder hätte ich die Kritik erst nach dieser Demonstration und dem Reveal, dass Odysseus jetzt wieder heimgekehrt ist. Da hätte ich mir das schon gewünscht. Weil alles davor fand ich, das war jetzt noch so irgendwie für mich dann in meinem Headcanon und auch wie ich die Geschichte noch kenne, wie ich sie damals aufgenommen habe mit dieser, ich glaube, ich habe damals diese Miniserie gesehen aus den 50er oder 60er Jahren und auch die, ja, irgendwann mal als Jugendlicher mal versucht, die Bücher, das Buch zu lesen oder das, ja, naja, auf jeden Fall, ja, hat das ein bisschen geschmälert, insgesamt, so am Ende. Dieser Moment, aber den Nolan zum Beispiel jetzt in Oppenheimer benutzt hat, um da einen irgendwie noch so mit so einer, ich sag jetzt mal, volle Breitseite so ein bisschen in die Magengrube zu erwischen, wo Oppenheimer sich eben mit Einstein trifft und dann sagt so, oh, ich glaube, wir haben die Welt zerstört, zusammen mit der Musik, hattest du ja dann davor eben bei diesem Gespräch mit dem Bettler und dieser Realisation von Odysseus, dass ja er oder mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass eben diese Sea-People, diese Seevölker, also so habe ich das interpretiert, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber es kam ja dann sozusagen raus, dass, oder der Reveal war ja dann in dem Gespräch mit Penelope, dass Matt Damon und diese ganzen Armeen von Agamemnon auf dem Weg zurück diese Seevölker waren, die über den Film hinweg ja dann immer angekündigt wurden als, oh, die kommen jetzt und die sind nicht zivilisiert, weil sie Zeus' Regeln nicht einhalten, dass wenn jemand Gast ist, dass der sich zu benehmen hat, beziehungsweise nicht hier seine Leute abmurksen soll, die hier in dem Haus eingehen und Odysseus sozusagen hier diese erste Todsünde begangen hat und dann eben durch diese List mit dem Pferd das Ganze erst sozusagen an Bedeutung hat verlieren lassen, was Zeus' Gesetz angeht, sodass alle dann jetzt sagen, ja gut, dann können wir das ja auch machen. Dann können wir jetzt auch brandschatzen gehen und die Gastfreundschaft anderer Völker und anderer Städte ausnutzen. Und das fand ich krass. Das war dann auch so ein Ding, bei dem ich dann auch kurz gedacht habe, so okay, ein bisschen weit hergeholt. Weil ich glaube, mittlerweile das Ende der Bronzezeit, glaube ich, historisch mehrere Faktoren hatte. Von Wegfallen von Handelsrouten über vielleicht dann auch die Seevölker, die dann so das ausgenutzt haben. Und ja, Hungersnöte, Dürren und so weiter, die dann einfach dann auch in der Zeit passiert sind. Ging ja auch nicht über einen Zeitraum von 10 Jahren, sondern war ja eher so ein langsames Dahinsiechen über mehrere Jahrzehnte. Genau, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Aber ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie eine Interpretation für euch? Ich glaube, im Vorgespräch hatten wir kurz darüber geredet, dass ihr das nicht so gesehen habt.
Ich wüsste gar nicht, was ich interpretieren soll gerade.
Also, ja, oder
Ich verstehe den Zusammenhang gerade ehrlich gesagt gar nicht.
Also,
die haben Troja 10 Jahre lang belagert. Genau. Und dann haben sie Zeus Recht gebrochen, indem sie ihm ein Geschenk gemacht haben. Und ja, war nicht so ein cooles Geschenk.
Ja, genau.
Und dann sind sie doch getrennt voneinander heimgefahren. Genau. Agamemnon ist nach Hause gekommen, wurde dort umgebracht und Odysseus hat halt seine Irrfahrten gemacht.
Der hat dann seine Irrfahrten gemacht.
Wann haben die jetzt gebrandschatzt oder so?
Nein, das
also außer in Troja?
Das waren ja nicht nur er, das war ja nicht nur seine Armee. Das war ja die auf dem Rückweg, so habe ich das verstanden, auf dem Rückweg haben dann praktisch die Armeen, die von Agamemnon befehligt wurden, die sind dann praktisch rumgegangen und haben dann das gemacht. Oder waren vielleicht auch durch diese Gesänge, durch die Geschichten, die erzählt wurden. Und das ist ja auch etwas, das dann am Ende erzählt wurde, dass am Ende eigentlich nur die Heldentaten besungen werden, aber nicht das Negative, was daraus erfolgt ist. Man erzählt von dem trojanischen Pferd und der List, die Odysseus gemacht hat, aber nicht, dass das sozusagen dazu geführt hat, dass einfach die zivilisierte Welt den Respekt verloren hat, diese Regeln, die irgendwie aufgestellt wurden, zu beachten. Und das ist halt einfach so ein Thema, das vor allem dann auch am Ende dann hier nochmal aufgegriffen wurde. Auch das mit dem, dass eben diese Bronzezeit endete, gerade auch dadurch, weil dann dieser Respekt verloren gegangen ist, weil sie gehört haben, oh, Odysseus, der Held, der hat das gemacht. Und er ist ein Held. Dann können wir das ja auch machen. So ist das, so sehe ich das. Und so habe ich das nicht nur interpretiert, sondern so habe ich das halt auch wahrgenommen. Genau. Und vielleicht ist das eben, und das sieht man ja dann auch in dieser letzten Troja-Sequenz, in der dann auch, wenn sich dann Odysseus wieder erinnert, er dann auch merkt, okay, das, was ich gemacht habe, war richtig, richtig scheiße. Und vielleicht auch deswegen nicht gesagt, oder deswegen gesagt hat, wir fahren nicht mit Agamemnon nach Hause, sondern wir nehmen ein bisschen einen Umweg. Wenn wir Glück haben, sehen wir noch ein bisschen was von der Welt. Weil er diese Scham, mit dieser Scham nicht wieder nach Hause kommen wollte. Weil er eben hier fundamental am, ich sag jetzt mal, ja, an der Moral der Völker, die in diesem Zeitalter gelebt haben, gerüttelt hat. Durch diese List. Und er möchte einfach nicht nach Hause. Und deswegen weiß man ja auch nicht, vielleicht hat er sich ja irgendwann zwischenzeitlich auch bei Kalypso wieder erinnert und wollte das dann nicht, weil eben diese Scham dann auch wieder aufkam. Der war 7 Jahre lang dort. Also, ja, frei zur Interpretation. Ich habe das genau so gesehen und so habe ich das halt wahrgenommen. Und da war jetzt meine Frage gewesen, ob ihr das auch so wahrgenommen habt oder ob ihr da das vielleicht ja nicht mal anders seht oder vielleicht nicht so aufgepickt habt.
Ich hätte Teile anders. Also ich habe mir da jetzt keine, das war jetzt nichts, was ich irgendwie für mich geschlossen hätte. Muss man vielleicht noch mal mehr drüber nachdenken. Aber so dieser Punkt, für mich hat Odysseus erst im Nachhinein Reue gezeigt. Also er war für mich in dem Moment, in dem er sich an die Gräueltaten erinnert, war er nicht, also das war kein 1:1 Flashback, sondern das war, er hat sich in dem Moment daran erinnert, was sie damals gemacht haben und hat das in dem Moment, in dem er sich daran erinnert, erst verurteilt. Deshalb war jetzt für mich nicht der Punkt, er hat sich geschämt und wollte nicht nach Hause, sondern er wollte auf jeden Fall nach Hause. Ihm war vielleicht aber auch Abstand zu Agamemnon ganz nett, weil der ihm dann schon auch irgendwo zu brutal war und so. Also ich habe, ja, für mich war das schon klar, er will nach Hause und dadurch, dass er ja die ganze Zeit von Athene begleitet wird, fängt dieses Reuezeigen auch erst an. Also gibt es jetzt einen Punkt, den man spoilern könnte, ich probiere den zu umgehen, aber sie ist ja auch immer eine Erinnerung an diese Taten. Und je länger sie ihm erscheint, je länger er meint, mit ihr zu tun zu haben, desto eher reflektiert er sein Verhalten. Und deshalb hätte ich schon gesagt, es dauert sehr, sehr lange für ihn. Und wenn es nicht sogar bis zum Schluss ist, bis er auf der Treppe mit Penelope sitzt, bis er diese Taten wirklich verarbeitet und ja, halt dieser Kriegsheimkehrer ist, dem dann erstmal bewusst wird, was alles passiert ist und wie viel Schuld er in sich trägt. So hätte ich es
jetzt kann man auch sehen,
interpretiert hätte, oder gelegt.
Kann man auch sehen, es kann ja auch sehr viel unterschwellig sein, sonst hätte sich das ja vielleicht auch nicht manifestiert. Könnte man ja auch so sehen.
Ich hätte es ehrlicherweise genauso wie Fabian gesehen und hätte es vielleicht ein bisschen anders hier wiedergegeben, aber das ist auch so. Und ich glaube, erst als er wirklich das letzte Gespräch hat mit Penelope, dass ihm da erst wirklich zu 100% das Ganze klar geworden ist, weil das ja das Ding ist, wo er Athene das letzte Mal sieht und da quasi, ich will nicht sagen, so ein Schalter im Kopf umgekippt ist, aber wirklich das Ding geworden ist, wo er wirklich zu 100% alles verstanden hat und dann auch wirklich in diese Richtung geht, dass es so ist, weil erst zu diesem Moment sehen wir ja auch, was alles in welcher Form, in welchem Ausmaß in Troja gewesen ist. Ja, ich glaube, davor war das nicht so wirklich der Fall. Und man kann natürlich interpretieren, so in deine Richtung, Kit, okay, warum geht er diesen eigenen Weg nach Troja? Entweder, weil er so ein bisschen Zeit für sich braucht oder aber, weil er gemeinsame Zeit mit seinen Soldaten noch durchgehen möchte oder vielleicht wirklich, weil er sich schämt oder aber, weil er, keine Ahnung, neue Inseln sehen möchte, um dort auch noch wieder alle auszurauben und niederzubrennen oder aber vielleicht, weil er sich von Agamemnon trennen will. Das ist alles eine Möglichkeit. Kann man alles so interpretieren, wie man möchte. Ich persönlich bin wirklich so bei der Sache, dass es geht, ja nicht unbedingt, es ist ihm egal, aber er hat es nicht zu 100% verstanden. Und es dauert so seine Zeit, bis das wirklich erläutert wird. Und erst dann, wo er Athene sieht, geht es so Stück für Stück so
genau ein bisschen voran. Genau, das meine ich, dass man das ja auch so, dass es sich schon manifestiert in ihr. Und er aber vielleicht noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Ja, und ja, ich glaube, da die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder irgendwie alles zusammen. Ich finde das auf jeden Fall, fand das sehr, sehr spannend und wirklich auch eine dieser Szenen, in denen ich dann am Ende dann auch kurz, am Ende des Films dann auch da nochmal daran zurückgedacht habe. Auch natürlich hier daran denkend so, okay, krass, dass da die Seevölker damit reingehen, weil es ist schon ein sehr nischiges, eine sehr nischige Fußnote in der Geschichte, sage ich jetzt mal, die dann auch zu diesem Ende des Bronzezeitalters geführt hatte. Ja.
Ich habe ehrlicherweise nicht darüber nachgedacht. Für mich war das Ende so, ja, okay, er ist jetzt in Richtung Westen unterwegs, wie er auch sagt, weil er seinen Kameraden jetzt, die alle das Leben gelassen haben, so ein letztes Andenken zu schenken, sie quasi mhm. zu beerdigen, auch wenn die Körper jetzt nicht mitkommen können, dummerweise. Auch da kann man sehen, okay, vielleicht habe ich das alles gemacht und vielleicht habe ich es bereut, aber es ist mir scheißegal, weil ich mache das Ganze noch ein zweites Mal durch. Fabian hat es eigentlich gesagt, so das Ende, das Schlusswort, wie das alles kommt, bevor die Credits kommen. Ich habe mir auch gedacht, ey, warum? Warum? Lass es doch einfach. Aber gut, was willst du machen? Nolan ist Nolan. Ne?
Im Nachhinein, jetzt wo wir den gesehen haben, wir alle, würdet ihr hier, vielleicht jetzt auch, um das Ganze jetzt ein bisschen in eine abschließende Richtung zu lenken, sagen, ja, ist eine Empfehlung, sollte man sich auf jeden Fall geben, weil ich habe zum Beispiel, ich habe das Gefühl, so, also sowohl Leute, die das Quellwerk kennen, als auch, ich sag mal, ein normaler Kinogänger, der vielleicht nichts mit der Odyssee, mit der Iliad oder so zu tun hat, kann sich da schon was rausnehmen und kann auf jeden Fall unterhalten werden. Das waren für mich nämlich auch 3 Stunden und ich erinnere mich auch, ich war mit meiner Verlobten drin. Und sie hatte dann schon gemeint, so, boah, okay, ich gehe gerne mit dir da rein, aber ich sag's dir gleich, ich bin so müde, ich kann nicht garantieren, dass meine Augen zufallen. Alle paar Minuten gucke ich immer so kurz mal rüber, Luke so, und sie sitzt da halt drin und war halt wirklich gefesselt. Vielleicht war es auch einfach zu laut, dass du die Augen zumachen kannst. Aber trotzdem, hier, ich gehe ja immer auf Vibes und ich gehe ja immer auch darauf, habe ich Spaß an dem Film gehabt. Und ja, das hatte ich auf jeden Fall. Und bin auch froh, dass ich den nicht irgendwie in 2 Jahren im Flieger in Urlaub anschauen werde, sondern dass ich den wirklich hier auch auf der großen Leinwand gesehen habe, egal welches Format, Hauptsache groß, Hauptsache vielleicht auch laut, wenn gut abgemischt. Und ja, ich würde nicht sagen, dass mein Lieblings-Nolan, definitiv nicht, auch kein Film, bei dem ich jetzt sagen würde, boah, da muss ich jetzt noch mal rein. Aber trotzdem ist das ein Film, der für mich jetzt beim Schauen recht kurzweilig war und den ich auch wirklich empfehlen würde. Hey, schaut euch den an, schaut euch den in groß und in laut an.
Ich würde da in die Richtung sehen, es kommt darauf an, was einen interessiert. Ja, ich war jetzt nicht mal ansatzweise so tief drin in der Geschichte wie du, Kid, von dem her würde ich mich als jemanden bezeichnen, der keine Ahnung hat davon. Wenn man Bock hat, so auf audiovisuellen Bombast und man hat irgendwo um sich herum ein IMAX, dann ja, guckt euch den an, weil so in dieser Art und Weise und so audiovisuell der beeindruckend ist, gibt es nicht sonderlich viel. Wirklich nicht viel. Ja, und da kommt vielleicht jedes zweite Jahr mal ein solcher Film in die Kinos. Wenn Nolan draufsteht, dann kommt er sowieso. Ne? Also man muss da nicht tief drin sein. Wenn es einen nicht stört, dass man da eben in der Antike unterwegs ist und man denkt sich, hey, ich möchte da so etwas haben, dann wird man keinen Fehler machen. Dann kann man sich den angucken. Wenn man eher so wie ich unterwegs ist und Schwierigkeiten hat mit dem Regisseur und vielleicht so seine Handschrift, die er heute hat, nicht unbedingt so gerne sieht, wird man vielleicht ein Problem haben. Ja, ich bin da wirklich reingegangen und habe gesagt, okay, ich setze meinen analytischen Blick wieder so ein bisschen auf, ja, und versuche da direkt mit Interpretationen zu starten, ja, und so das Technische zu sehen und Zusammenhänge zu erkennen, ja, und so wie die Geschichte erzählt ist, mit den ganzen Rückblenden und dann den Sprung vorwärts und so etwas, zu verstehen, warum das so aufgebaut wurde und wie die Handlungsstränge dann ineinander greifen, ob das alles Sinn ergibt. Aber jetzt nicht, weil ich gesagt habe, okay, audiovisuell Bombast und ich möchte, dass meine Trommelfälle explodieren. Ja. Kann man so oder so sehen. Also ich war in einem Independent-Kino und das Publikum, das dort war, ist jetzt nicht unbedingt so auf, naja, Mainstream-Richtung unterwegs. Und es gab Leute, die waren gefesselt davon. Es gab auch Leute, bei denen hast du die ganze Zeit gehört, oh, warum, voll geschissen. Von dem her, wie gesagt, es kommt meiner Meinung nach zumindest wirklich darauf an, was man sich vorstellt, ja, oder in welche Richtung man unterwegs ist, sagen wir es mal so. Mhm.
Ich hasse es, wenn Leute im Kino kommentieren.
Und, ich hasse es, wenn sie Popcorn essen oder so.
Machen, naja. Fabian, dein Fazit.
Ja, ich tue mich auch schwer, Empfehlungen auszusprechen. Also generell, ich würde mal behaupten, der Großteil der Leute wird mit diesem Film nichts falsch machen und wird hinterher bereuen, ihn gesehen zu haben. Auch wenn Kino immer teurer wird. Es ist der beste Nolan, den wir die letzten 6, 7, 8 Jahre bekommen haben. Er landet bei mir so in der Nolan-Liste auf Platz 8 von 12.
Oh, und das trotz 3,5 Sterne, alter Verwalter, du musst ja alles geil finden, was der gemacht hat.
Ich habe hier Memento gar nicht mit drin. Nö, ich finde nicht alles geil.
Ja, den habe ich immer noch nicht
gesehen. Auch noch 4 Filme, die schlechter sind. Ich würde aber auch behaupten, also ich war audiovisuell ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, man hat jetzt nicht einen riesen Nachteil, wenn man den Film vielleicht einfach doch nur daheim auf dem Fernseher anguckt. Also da geht es mir bei Interstellar, würde ich glaube ich mehr verpassen. Ich bin ja auch tatsächlich ein großer Fan von Dunkirk geworden, seit ich den nochmal im Kino gesehen habe, weil ich den im Kino deutlich immersiver fand als zu Hause.
Ja,
also das sind dann eher Filme, wo ich sage, verpasst man was. Ich bin auch gespannt, nächstes Jahr soll der Re-Release von Prestige im Kino laufen. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich den, meinen Top-Nolan-Film übrigens, zum ersten Mal im Kino gucken kann.
Checke.
Und man macht nichts falsch mit dem Film. Man darf aber auch nicht zu viel erwarten, finde ich, weil wir haben Nenad und ich haben angesprochen, was uns so gerade am dritten Akt ein bisschen gestört hat. Ich zoll auf jeden Fall Respekt für die ganzen praktischen Effekte. Ich finde, das ist schön, dass man sowas handwerklich macht. Natürlich hat er ein Riesenbudget, aber trotzdem könnte er sagen, er macht sich's einfach und löst das alles über CGI. Allein, dass dann auch wirklich so ein Pferd gebaut wurde und die Schauspieler sich dieses Pferd gesetzt haben und da drin gedreht haben, finde ich einfach gut, dass sowas gemacht wird, dass da noch Handwerk gelebt wird und vorangetrieben wird. Ich mochte übrigens auch, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ich mochte, hört sich blöd an, in einem Fantasy-Setting irgendwo den geerdeten Ansatz. Also klar, da kommen Zyklopen vor, da kommen irgendwie Seeungeheuer vor, aber es hätte deutlich mehr Fantasy sein können, als es war. Ja. Es kam in der Geschichte sind ja, glaube ich, auch Hermes spielt eine Rolle, Poseidon spielt eine Rolle. Athene spielt eine deutlich größere Rolle. Selbst hier könnte man interpretieren, gab es Athene wirklich, gab sie es nicht. Das finde ich einen guten Ansatz. Aber was mich neben diesen letzten 25 Minuten halt mit am meisten stört, ist, wie so oft bei Nolan, ich fühle nicht wirklich was. Ich fühle, das habe ich gesagt, das emotionale Highlight war dann wirklich diese Beichte quasi, diese Reue, dieses Anerkennen seiner Taten. Aber ansonsten ist halt dann wieder ganz viel, was passiert und was ich interessant finde, was ich unterhaltsam finde, was ich gut gemacht finde, gutes Pacing. Aber ich bin halt nun mal jemand, für mich ist der emotionale Aspekt in dem Film genauso wichtig wie alles, was technisch funktionieren soll. Und der fehlt mir da halt zum Großteil. Und das ist halt bei Nolan und gerade bei den letzten Nolans immer so gewesen.
Das wollte ich nämlich sagen, weil das hast du bei, ne, da sieht man es, mein großer Liebling, was bei dir Prestige ist, bei Nolan ist bei mir Memento, ja. Und so die letzten 10, 15 Minuten sind eben die dich vor allem emotional so kicken und so die eine reinhauen und die mit einem perfekten Schluss dann auch da sind, ne, von dem her. Aber ich verstehe, was du meinst, weil bei mir war es genauso, ne. Ich habe die letzten 15, 20 Minuten einfach nicht gebraucht in Odysseus. Ist leider so.
Ja, also wegen mir hätten sie da einfach das ein bisschen anders lösen können, aber gut. Ich fand zwar keine Zeit.
Wirklich alles abbrennen können. Fand ich eine gute Idee.
Ja, einfach alles anzünden. Passt. Ist doch eh alles rum.
Und das wäre doch ein schönes Schlussbild gewesen. Ja. Da hätte man doch mal audiovisuell was gehabt. Hätte man ein schönes brennendes Gebäude und die Todesschreie der Menschen da drin.
Und alles im Fackelschein. Abfackelschein, sozusagen.
Guti, also ihr habt jetzt lange genug Zeit gehabt, euch ein eigenes Bild zu machen über die letzten 1 Stunde 40 Minuten.
Ich hoffe, ihr habt den Film
einfach schon noch nicht gesehen.
Sagen, warum? Gut.
Naja, also kann der sich auch erstmal eine zweite, dritte und vierte Meinung einholen, 1 Stunde 40 Minuten lang. Man kann die Folge fast zweimal anhören, während man die Odyssee anguckt. Würde ich nicht empfehlen. Nee,
würde ich.
Ist, glaube ich, kein guter Audiokommentar.
Nee.
Aber
irgendwann mal
machen auch wir geholfen. Das. Ja, ganz bestimmt. Zu allen 3 Dune-Filmen.
Ja, du in Erstsichtung dann. Das wird super. Ich freue mich drauf.
Ich habe die doch beide gesehen bisher.
Ah, dann machen wir das für den dritten Teil.
Im zweiten war ich doch im Kino, obwohl ich gar nicht rein wollte. Das war da, wo ich eigentlich, wo ich das komplette Kontrastprogramm kriegen wollte. Da wollte ich doch eigentlich in The Zone of Interest gehen.
Stimmt.
Und dann war der einfach fucking ausverkauft. Ich dachte so, hä? Ja, okay, jetzt bin ich im Kino. Was läuft noch? Dune 2. Ja, okay. Wo ich auch immer noch sagen muss, ja, ist auch ein bisschen mein Fehler, dass ich nicht mehr wusste, worum es geht. Also, wenn ich gewusst hätte, dass ich mir Dune 2 angucken würde, hätte ich vielleicht noch mal zumindest einen Wikipedia-Artikel von Dune 1 durchgelesen.
Wobei Dune 1 erst ein Jahr vorher rausgekommen ist. Aber hey.
War das nur ein Jahr?
Ich glaube, da war nur ein Jahr Unterschied. Ja, jetzt zum dritten sind 2 Jahre Unterschied.
Worum ging es um Sand? Ja, das
Ancient Lamentation Music.
Quaratschkelia von Paris Saint-Germain. Irgendwie sowas. Gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? In letzter
Instanz. Ich muss aufs Klo. Ach so, zum Film. Nee, habe ich nicht. Oder hast du noch was, Nenad?
Nö, außer vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. War sehr schön. Vielen Dank euch beiden, dass ich mir den neuen Nolan im Kino gegeben habe. Ich werde das nie wieder machen.
Was nein, in einem Nolan ins Kino vielleicht gehen oder auf uns hören, wenn wir sagen, wir wollen eine Aufnahme. Wir wollen ja natürlich hier, dass du mit am Start bist.
Wir haben niemand gezwungen.
Genau. Du hast das. Du bist ein erwachsener Mensch und du hast deinen freien Willen genutzt und deine Zeit jetzt hier, ich sag jetzt mal, für diesen Film 5 Stunden aufzuwenden, knappe. 3 für den Film und nochmal hier knappe 2, um mit uns darüber zu schnacken. Also.
Nein, um Gottes Willen, die 2 Stunden mit euch haben sich auf jeden Fall ausgezahlt. Für mich, die waren um einiges besser als Odysseus an sich, wobei Odysseus war auch ganz okay, ne? Von dem her mit euch zu sprechen und zu diskutieren, dafür bin ich ja da. Also von dem her, meinerseits, vielen lieben Dank und bis bald. Schön.
Und es war auch gar nicht so kontrovers, wie wir vielleicht
gedacht haben. Nein.
So nicht kontrovers, konfrontativ. Konfrontativ.
Kurve gekriegt.
Ja. Gut. Dann, ja, bleibt mir auch nichts mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Frage habe ich noch. Wenn Odysseus jetzt nach Westen zieht, wird aus ihm dann Westdysseus? Danke. Ciao.
Oh mein Gott.